Herzlich willkommen an alle da draußen zu unserer 61. Episode beim Trail Rookies Podcast. Heute wieder in einer sehr spannenden Interview-Konstellation.
Live vor Ort bei Chris.
Genau. Und wir haben bei uns heute zu Gast den Markus, den ich jetzt ganz kurz vorstellen werde anhand der Informationen, die ich habe. Und dann steigen wir direkt ins Thema ein. Es geht nämlich heute um ein sehr schweres Thema, ein tiefgreifendes Thema, und zwar: Wie kann sich Trailrunning positiv oder auch negativ auf die Alkoholsucht auswirken? Mhm. Und um da jetzt direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, Markus war 30 Jahre lang alkoholsüchtig und hat jetzt einjährige Abstinenz gefeiert, kann man so sagen. Und wir möchten heute mit ihm über seine Geschichte sprechen. Wie kam es dazu? Wie ist er damit umgegangen? Wie hat sich das Umfeld verhalten? Aber auch, was hat Trailrunning dann mit ihm in dieser Zeit gemacht? Und ich bin mega gespannt. Ich weiß nicht, in welche Richtung das Gespräch heute gehen wird.
Lass Christian, ich glaube, dir geht's ähnlich, oder? Ich bin mega gespannt. Es ist ein mega, mega interessantes Thema und das ist sicherlich auch ein sehr sensibles Thema. Auch vielen Dank von meiner Seite aus, dass du dich bereit erklärt dazu hast, dieses Thema mit uns zu besprechen und auch völlig frei darüber zu sprechen. Ich bin so wie du sehr gespannt, in welche Richtung sich es entwickelt und die Erkenntnisse daraus vor allem.
Gut, vielleicht zwei, drei Worte zu Markus. Markus, vielleicht erstmal, ich kenne Markus jetzt auch schon ein, zwei Jährchen. Ja. Wir wohnen im selben Örtchen und haben uns da schon beim Traillaufen im Wald getroffen, im Schwimmbad an der Ecke.
Beim Bäcker.
Beim Bäcker, genau. Letztens, als du walken warst. Genau. Markus ist derselbe Jahrgang wie ich. Markus rundet dieses Jahr im August und wird stolze 50 Jahre alt. Und wenn man dann überlegt, er ist seit einem Jahr trocken und hat 30 Jahre getrunken, dann hast du mit 18 irgendwo das Saufen für dich entdeckt oder das Trinken für dich entdeckt. Markus, vielleicht, bevor wir da direkt einsteigen, nochmal zu dir. Wer bist du? Was spielt Ultrarunning auch für dich für eine Rolle? Und dann, wie kam es eigentlich zu dieser ganzen Geschichte, über die wir heute reden werden?
Ja, hallo miteinander da draußen. Ich heiße Markus Dick. Ich bin Alkoholiker. Ich Trailrunning, Ultraläufe, das ist meine Leidenschaft. Ich mache das seit 30 Jahren. An dieser Stelle auch herzlichen Dank an Gabi, weil beim vorletzten Podcast, wo sie erzählt hat, bin ich dann mal so in die Ultraläufe zurück. Und wir haben wirklich K78 Mountainman, sie mit dem Köndli. Ich wusste, da war mal eine Dame mit einem weißen Rock und einem Köndli.
Das merkt man sich einfach.
Ich bin die ganze Nacht wach gewesen und haben die alte Läufe durchgegangen und da sind wir wirklich zusammen im...
wirklich?
Ja.
Was für ein Zufall.
Also danke, super, super Episode gewesen. Ja, haben wir schon geoutet. Ich mache das schon seit 20, 30 Jahren, das... Trailrunning, und ich bin draufgekommen. Ich bin sehr früh Vater geworden. Ich bin mit meinen Kindern sehr viel unterwegs gewesen, im Kinderwagen.
Wie alt warst du da?
22. Hab ein kleines Budget gehabt. Und dann ist natürlich so ein Laufsport super, weil du brauchst ein Pärchen Turnschuhe. Trotzdem hat es noch kein GPS oder nichts gegeben. Also du bist eigentlich mit ein paar hundert Franken bist voll im Rennen gewesen.
Raus und laufen.
Ja. Genau. Bis ich dann nochmal an das Familienfest bin und die Leute gesagt haben, du machst ja da fast Marathons am Nachmittag. Und ich, nein, weißt du, das ist nur von dem Bauernhof zu den Geistern, zu den Chef, so meine Runde. Ja, ja, aber das ist, aha, ja. Ja, mach doch mal einen Marathon. Ja, und dann habe ich dann dort mal in Basel den City-Marathon, der ist so über 4 Runden gegangen.
Genau. Bin dort einmal den Halbmarathon gelaufen, auch in Runden, ja.
Und da hat es mich verwünscht. Hat dann angefangen mit dem Swiss Alpine K43 von Bergün über Cashhütte. Den habe ich etwa 7-8 Mal gemacht, K78. Und dann ist dann die Phase losgegangen mit Mountainman. Ja, so bin ich ins Laufen gekommen und immer ohne Plan, aber immer mit sehr viel Spaß. Mhm. Mit sehr viel Spaß, genau.
Und vielleicht nochmal ganz kurz auf die Kommentare deiner Familienangehörigen. Mach doch mal einen Marathon, du machst ja doch fast einen Marathon. Lag es auch daran, dass du einfach dir über die Distanzen gar nicht bewusst warst? Du bist einfach gelaufen?
Genau.
Und als du da mal genau überlegt hast oder geguckt hast, ich glaube, damals waren GPS-Uhren ja auch noch gar nicht so gang und gäbe, war auch gar nicht so einfach, die Distanz zu messen. Ist dir erst bewusst geworden, was du da eigentlich für Distanzen hinter dich gebracht hast?
Genau, also das war gar nicht, ich kann auch nicht wieder trainieren oder ich habe einfach gerannt, weil ich Zeit hatte. Und meine Kinder haben Freude gehabt, um die Bauernhöfe besuchen und die Tiere gesehen. Und
die hast du immer vor dir hergeschoben quasi.
Genau. Mhm. Darum bin ich dann aufs Bergrunning gekommen, weil ich habe eigentlich permanent...
Aha, diesen Widerstand dann gesucht.
Okay. Bergauf.
Spannend.
Ja.
Was hast du in der Zeit jetzt mal, wir springen schon so ein bisschen sehr ins Laufen rein. Du hast gesagt, du bist recht früh Vater geworden. Mhm. 22, 23, ich hab's im Kopf, glaube ich. Wie sah es da beruflich aus? Mhm. Wie warst du da unterwegs? Du hast gesagt, Budget war knapp, aber...
Ich habe Hochbauzeichner gelernt ursprünglich, 4 Jahre. War ein nicht wahnsinnig guter Lehrling. Hab nachher die Kellnerausbildung gemacht und bin dann auf London gegangen, ein Jahr gewohnt, in eine Sprachschule, habe Englisch gelernt und bin dann als Vater zurückgekommen. Hab dann zuerst ein bisschen gejobbt als Kellner und hab dann in der IKEA angefangen als Mitarbeiter in der HFB oder in der BA. 1 und 2, das sind dort mal Regale und Fernsehmöbel gsi und Esstisch. Mhm. Und habe mich dort sukzessiv aufgeschafft, bis ich in der Leitungsgruppe gsi bin von einem Store. Mhm. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, wo meine Kinder grösser gsi sind, ach, das ist schon happig, das Programm. Ich nehme mich ein bisschen zurück beruflich. Ich möchte mich mehr aufs Laufen konzentrieren, weil ich ja gleich auch ein Hobby habe, wo ich nicht weiss, ob ich das mit 65 nachher machen kann. Und habe mich dann bewusst mit 45 entschieden, runterzufahren. Massiv. Bin Badmeister geworden.
So haben wir uns im Bad im Schwimmbad dann wieder
gemacht. Genau, okay. Badmeister geworden.
Also komplett beruflich neu orientiert an der Stelle. Und das war eine ganz bewusste Entscheidung von dir.
Ganz bewusste sagen. Entscheidung. Ich tue 10 Jahre ins Laufen investieren. Mhm. Und vielleicht muss ich, viele tun ja am Schluss runterfahren. Ich fahre zwischendrin runter, ich bin mir bewusst, dass ich einmal nochmal 100% darf schaffen. Ich schaffe auch sehr gern. Ich will jetzt einfach laufen.
Okay, einfach. Ja, ja.
Also ich mache es einfach ein bisschen früher, zum sicherstellen, dass ich meine Kletterei und mein Laufen jetzt kann komplett ausleben. Und das tue ich auch im Moment. Weil der Vorteil als Badmeister ist, natürlich mit dem Wochenende zu arbeiten und so. Also ich habe jetzt gerade 5 Tage frei gehabt. Jetzt arbeite ich 6 Tage und dann habe ich wieder 5 Tage frei.
Passt einfach deine Lebenssituation gerade
extrem gut.
Genau. Die Kids sind ja auch inzwischen aus
26
dem Haus.
26 und...
Das heißt, du und deine Frau, ihr könnt euch quasi jetzt auf euch konzentrieren und nutzt jetzt die Zeit, die ihr gerade gemeinsam habt.
Genau. Mhm. Jeder in seiner Art. Meine Frau kreativ, ich kreativ im Laufen.
Perfekt.
Okay. Das heißt, deine Frau macht da nicht mit, also deine Frau ist dann nicht...
Meine Frau macht auch mit. Mhm. Wir gehen zusammen sehr viel walken. Nordic Walking ist eines von meinen wichtigsten Trainings im Laufen.
Ah, tatsächlich.
Weil, ja, wir sind zwar Trailrunner, aber eigentlich sind wir Nordic Walker. Also, ich kenne ganz wenig, oder meistens die durchrennen, sehe ich nie.
Okay, ja, okay.
Also sind wir eigentlich ja Berg-Nordic Walker und versuchen, die Distanz möglichst schnell hinter uns oder vor uns zu bringen und ja.
Okay, ja. Das hat ja primär jetzt mal nichts mit deinem Alkoholismus zu tun.
Nein.
Das ist deine Lebensgeschichte, aber inwieweit sind denn einzelne Stationen daraus schon geprägt? Ich greife jetzt ein bisschen vor, aber das mit einem bestimmten Grund. Die Entscheidung zum Beispiel jetzt zurückzufahren und sich aufs Laufen zu konzentrieren, hat das irgendwas damit zu tun gehabt? Ich versuche es nur nachzuvollziehen.
Ich bin Schwerstlegastheniker. Mhm. Das heißt, ich habe eine Sprachbehinderung. Wo ich dort mal bei IKEA angefangen habe, da ist noch der Landeschef an den Bürotisch rum, er hat ein paar Sachen besprochen, was man ändern könnte. Der Konzern hat sich weiterentwickelt. Es ist zu der üblichen E-Mail-Schlacht gekommen, wie man das heute kennt. Also man, bevor man in die Ferien geht, genau, versucht man die Inbox aufräumen und während der Ferien geht man noch fünfmal liegen. Ich habe da einfach Limiten gehabt, um die Menge zu bewältigen, um das Ganze administrativ. Ich bin eher der Macher. Und das hat meine psychische Belastung so derart verstärkt. Und dann habe ich auf altbekannte Schlüsselmethode zurückgegriffen. Das heisst, das, was man immer gemacht hat, hat man dann als Lösungsansatz genommen. Und das ist ja nicht immer richtig, das, was man in der Vergangenheit gemacht hat. Und ich habe dann mir einen Plan gemacht. Ich bin auf einem Gletscher mit einem weißen Blatt Papier und habe mir überlegt, was mache ich? Wie gehe ich weiter? Ich will älter werden, wie ich jetzt bin. Und habe mich dann entschieden, ich suche einen Job, wo jeder Tag erledigt ist. Das war mein Hauptaufhänger.
Ja. Ja.
Ein Job, wo man nicht mehr Sachen vorausdenken, ein Job, wo nicht, sondern ich starte am Morgen, herzhaft, finische am Abend, und wenn alle Leute zum Wasserhaus sind, dann muss ich nicht nervös sein. Ja? Dann ist fertig, dann muss ich nur noch rausputzen, Reinigungen machen, dann gehe ich heim und die Sache ist erledigt. Und ich muss nicht mehr über Wochen, Monate diese zusammenhängenden Planungen machen, wo schlussendlich mehr an Substanz gegangen sind.
Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ja, das,
wenn ich so an unsere Jobs denke.
100%, ja.
Die Schwierigkeit ist ja auch in dem Sinn, einen Job finden, der teilzeitfreundlich ist. Dass du nicht eigentlich Teilzeit schaffst und 100% lieferst. Und da war für mich wichtig, die Erkenntnis im Job, der am Abend erledigt ist. Weil wenn ich 31 Stunden angestellt bin, und immer nach dem Arbeiten ist alles erledigt, dann kann ich auch nicht 32 Stunden arbeiten.
Ja, verstehe ich.
Wenn etwas unvorsehen ist, kommt, klar, dann mache ich das. Dann arbeite ich auch 50 Stunden. Ja.
Das ist spannend. Also ich merke, du bist super reflektiert auf die Themen und so wie du es auch erklärst, absolut nachvollziehbar, warum es für dich genau die richtige Entscheidung war, zu sagen, hier braucht's den Cut. Du hast es erkannt.
Ja.
Du hast erkannt, das war nicht in Ordnung. Du hast dir die Zeit für die Reflexion auf dem Gletscher genommen, zu sagen, was will ich eigentlich, sage ich mal. Und daraus kam dann deine Idee raus, zu sagen, hey, ich will mehr Zeit für mich. Ich will etwas, was ich an einem Tag erledigen kann und nicht mitnehme, was mich dann nicht abends noch belastet, wenn ich vielleicht wieder bei Frau und Kinder bin. Und ich finde das extrem schön, auch in diesen hektischen Zeiten, dass man sich die Zeit für diese Reflexion nimmt. Und ich glaube, das war sehr wichtig. Ich würde jetzt gerne zu dem Punkt gehen, da ist jetzt irgendwas passiert, als du 18 warst, 17, 19, den genauen Zeitpunkt wirst du uns sicherlich gleich erzählen, wo das Thema Alkohol aber eine immer wichtigere und regelmäßige Bedeutung für dich bekommen hat. Magst du uns da mal mitnehmen, wie kam es dazu, warum und wie hat sich das dann, also wie genau hat sich das in dein Leben so eingeschlichen als Routine?
Genau, also was mir ganz wichtig ist zum Sagen, ich bin in einer absolut alkoholfreien Umgebung aufgewachsen. Ich habe außer den Pöstler bei uns im Dorf,
und es, immer die Post.
Und ein paar Herren, die man gewusst, die sind jeden Tag am Stammtisch, habe ich niemanden gekannt, der regelmäßig Alkohol trinkt. Also da gibt es jetzt nicht Entschuldigen. Ich weiß nicht, mein Vater hat nie Alkohol getrunken. Also ich bin in einer absolut alkoholfreien Umgebung aufgewachsen, das dunkelt mich wichtig.
Ja.
Es geht da auch nicht darum, irgendjemandem eine Schuld zu geben. Man muss wissen, ich habe entschieden, den Arm ausstrecken und das Glas zu trinken. Es ist immer eine Entscheidung von sich selber. Jedes Glas, jeder Apero.
Das heißt, dein Umfeld war überhaupt nicht von Alkohol geprägt oder zumindest nicht im missbräuchlichen Maße, um es mal so auszudrücken, sondern normal.
Normal.
Ab und zu mal ein
Glas Wein. Kultur, so. Apero,
ja.
Fünfmal die Woche. Das, was alle Menschen machen. Genau. Wie ist es so zusammengekommen? Ich habe eine ganz schwere Schule hinter mir.
Durch die Legasthenie, die du angesprochen hast. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz, weil vielleicht weiß nicht jeder, was Legasthenie ist.
Legasthenie ist eine, in Amerika eine anerkannte Behinderung.
In der Schweiz nicht, sorry. Okay. Klammer wieder zu.
Da ist sie wirklich viel weiter vorgeschritten und viel mehr anerkannt.
Okay.
Es ist eine Sprachbehinderung. Wenn ich einen Satz lese, dann folge ich den Wörtern. Und dann sehe ich also am Ende vom Satz ein Wort, das ich nicht kenne. Und mein Hirn konzentriert sich auf das Wort und vergisst die anderen Wörter. Das sind so Füllwörter wie sie, ihn, wo man nicht so... Ein Schiff, da kann ich mir gerade das Bild machen. Mhm. Aber wenn ich Wörter habe, wo kein klares Bild dazu gibt, dann kann ich darüber stolpern. Mhm. Das heisst, ich habe viel... Langsam, viel längere Zeit. Ich habe eine begrenzte Kapazität zum Lesen.
Weil du einfach müde bist, dann weil es sich anstrengend. Mhm.
Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn sich die E-Mail flut.
Ja, verstehe ich.
Da kommst du einfach an Grenzen. Und entweder bist du ehrlich zu dir selber oder nicht.
Ja, absolut.
Und so habe ich eigentlich relativ eine harte Schule hinter mir. Mhm. Es hat Lehrer gegeben von der alten Schule, wo dem weniger Beachtung geschenkt haben. Es hat moderne Lehrer gegeben. Ich hatte dann das Glück gehabt, dass mein Vater mir eine Privatschule gezahlt hat in der 6. Klasse.
Also ihr habt da schon die Diagnose gehabt, ihr wusstet, okay.
Also ich war auch im schulpsychologischen Dienst die ganze Zeit, Legasthenie-Therapie, die ganze Schule durch. Ja, und ich hatte dann dürfen in eine Schule gehen, dort mal, wo eigentlich das heutige Schulsystem ist. Mhm. 5 Tage Woche mit Hausaufgaben, mit allem betreut. Auch da nochmal herzlichen Dank. Meine Eltern haben mich da wirklich super unterstützt. Ja. Hat dann so etwas zwischen Sek und Real gemacht. Das ist dort mal möglich gewesen. Also, den Nachfächer habe ich Real gemacht. Den Nachfächer habe ich Sek gemacht. Das sind dort mal in dieser Schule schon gemischte Klassen gewesen. Das ist ganz normal gewesen. Habe mich dann für Hochbauzeichner entschieden, wo eigentlich ein 4-jähriges Sek vorausgesetzt ist. Und das war für mich Stress pur. Mhm. Wirklich, das ist...
Wie alt warst du noch?
Mit 16 Jahren angefangen. 4 Jahre bin ich im 92 bis 96 ist das gewesen.
Als du angefangen hast, hast du aber noch nicht getrunken. 92.
Doch.
Also sogar dann schon.
Aber da ist es halt so gewesen, man trifft sich am Wochenende mit Kollegen. Hey, jetzt Woche vergessen, Gas geben. Dort mal in Dietfurt im Pöstli hat das, glaube ich, geheißen. War so ein
Landtag. Die Post wieder.
Wieder die Post, genau.
Sorry, dass ich hier manchmal so blöd spreche. Es passiert einfach bei mir.
Und da haben wir einfach am Wochenende Gas gegeben und getrunken und ich konnte dort ein bisschen abschalten von meinem Lehrstress, weil der war wirklich heftig. Ich habe aber schon in der Lehre, in der Gewerbeschule, der Reto, Karin, Petra und Daniela, das sind super gute Schüler gewesen, die mich gestützt haben, mich in Pause mitgenommen haben. Ich habe eigentlich immer ein super Umfeld gehabt, das mich betreut hat. Aber der Stress hat dort mal nicht gewusst.
Müssen wir es kurz mal das Mikrofon richten, weil es raschelt unglaublich mit der Jacke. Es scheuert immer an.
Sorry.
Nein, kein Problem. Deswegen.
Ja. Und ich habe ganz schwere Minderwertigkeitskomplex. Mhm. Das weiß ich jetzt zwar erst 30 Jahre später, aber das muss eigentlich dort mal der Grund gewesen sein, meine schwere Minderwertigkeitskomplex, wo ich aus der Kindheit hatte. Man muss auch sagen, dass ich lang der Kleinste gewesen bin in der Schule.
Ach, man sieht jetzt gar nicht vorstellen.
Okay, ich möchte es wirklich nicht vorstellen.
Jetzt ist ein Hühne von einem
lang
Kerl.
Weit körperlich zurückentwickelt. Das hat damit zu tun, dass ich mit 2-jährig gestorben bin an einer schweren Verbrennung. Ich habe 39% vom Körper verbrennt.
Was? Wirklich?
Was? Ja.
Also jetzt kommen ja...
Also mein ganzer Körper ist voll Narbe.
Okay.
Wow.
Ich habe 39%.
Also vielleicht nur kurz, er hat uns das gerade gezeigt, deswegen haben wir jetzt gerade so reagiert, oder?
Also da ist alles verbrannt. Ganze Körper. Ja?
Okay.
Oh, okay.
Durch heißes Wasser, oder?
Ja, ein paar noch kochendes Kaffeewasser.
Also.
Das war damals mal ein neuer Rekord. Mir hat geheißen, mit 30% stirbt man. Ich habe 39% vom Körper verbrennt. Durch das ist die ganze körperliche Entwicklung in Rückstand geraten.
Okay.
Und als Teenager, das ist Bravo, du bist halt die perfekte Menschen, kannst das noch nicht richtig einordnen.
Ja.
Du kommst ins Leiden, das ist ganz normal.
Absolut. Also, das heißt, das Äußerliche, aber dann auch der körperliche Zustand, also dass du sagst, du warst immer der Kleinste und auch die Schwierigkeit mit Lesen und Artikulieren an der Stelle waren dann so Punkte, wo du gesagt hast, ich bin irgendwie schlechter als die anderen. Das war
genau.
So. Die, und das war immer da. Hm?
Ja.
Vielleicht noch ganz kurz, ich glaube, dass man am Wochenende Gas gibt, ich glaube, das haben wir alle gemacht, oder? Das ist jetzt ist ja wie ein Teil von der Entwicklung wahrscheinlich. Eine Regelmäßigkeit war es aber jetzt noch nicht, dass du jetzt gesagt hast, ich habe es auch jeden Tag gebraucht. Das war
Nein,
so am Wochenende,
Wochenende
mit Kollegen und dann unter der Woche hast du wieder ganz normal.
Ich glaube, das ist auch das Wesen. Ich glaube, gebraucht hast du es zu dem Zeitpunkt noch nicht, oder? Sondern es war mehr so eine Flucht am Wochenende aus dem Alltag.
Was heißt brauchen?
Mhm. Brauchen
Wenn
im Sinne
ich die
von,
Flucht erreiche am okay. Wochenende, dann ist es ja irgendwo auch schon ein System.
Aha, das ist die Definition dann schon.
Du, spannend, ja.
Und das ist ja das, wieso dass ich möchte darüber reden.
Mhm.
Wenn man mal reflektiert, was heisst brauchen.
Mhm.
Brauchen ist nicht jede Stunde ein Bier. Brauchen ist, was ist die Kombination zwischen Psyche und in welchem Zustand fühle ich mich wohl. Und was brauche ich vielleicht, um mal ein bisschen abschalten?
Mhm.
Und das ist nicht Menge definiert, sondern das geht doch, schlussendlich geht es doch darum, einen Zustand zu erreichen. Dann kann ich das Trailrunning erreichen. Ich kann den durch Alkohol erreichen. Ich kann den durch Lesen erreichen. Ich kann den durch ganz viele Möglichkeiten erreichen.
Mhm.
Ich bin glücklich. Mir geht es gut. Ich schalte ab.
Das heißt, der Glückszustand oder die Möglichkeit abzuschalten war für dich das Ziel?
Ja.
Und ein Mittel war der Alkohol?
Genau.
Ein Mittel ist aber auch das Laufen dann später geworden in deinem Leben?
Da habe ich das Laufen noch nicht
genau,
gemacht.
Genau,
da bin ich noch geschwommen.
Später im Leben dann.
Genau.
Ja. Okay.
Genau.
Okay.
Schlussendlich geht es um Erfolg.
Mhm.
Ein Glücksgefühl um einen Erfolg.
Mhm.
Und der Erfolg definiert sich nicht immer über eine Platzierung oder so, sondern
in
einer Gemeinschaft sein.
Und das war das Wochenende dann für dich, wenn ich
genau.
dich richtig verstanden habe, wo du mit dem Kollegen dann raus bist und das genossen hast.
Oder die Feuerwehr am Mittwochabend nach der Rebig zusammen in der Gemeinschaft.
Mhm.
Das Schöne oder das Spannende wie Alkoholiker, wir finden 1000 Gründe zum Trinken. Wir sind im Sportverein, wir sind in der Feuerwehr, wir sind dort. Wir sind
ja gut, also mein, es wird einem ja auch nicht schwer gemacht.
Nein.
Also der Alkohol
nicht.
Gehört ja zum sozialen Leben dazu wie...
Wie viel Wasser.
Ja, also man wird ja im Gegenteil, ich mache ja die gegenteilige Erfahrung, ich trinke keinen Alkohol bewusst, einfach... Ich würde mich jetzt nicht als Alkoholiker bezeichnen oder dass ich jemals einer gewesen wäre, sondern ich sage einfach, ich möchte darauf verzichten. Aber ich habe mich jedes Mal zu rechtfertigen, warum ich kein Glas trinke.
Bingo.
Bei denen, die mich kennen, die wissen es mittlerweile, die akzeptieren das. Aber in einem normalen sozialen Umfeld, wo vielleicht auch Personen dabei sind, die das erste Mal dabei sind, muss ich mich jedes Mal rechtfertigen, warum ich keinen Alkohol trinke. Insofern kann ich das gut nachvollziehen, ja.
Dann bin ich ja nach England. Ich bin früher Vater geworden. Man möchte Kind etwas bieten.
Mhm.
Ja, und da war dann schon, jetzt musst du vom Mitarbeiter Teamleiter werden, dass du ein bisschen mehr Geld verdienst.
Mhm.
Ich war dann 20 Jahre Team, nein, nicht 20, 15, 13 Jahre Teamleiter, habe verschiedene Abteilungen geführt, Textil, Teppich, Selbstbedienungshalle in Spreitenbach habe ich dürfen aufbauen, im neuen IKEA. Super spannende Projekt, mega lässig, eine super Firma, also wirklich top, da gibt's gar nichts zu sagen. Nur ich habe mich nicht weiterentwickelt, geistig. Das war mein Problem. Also
aufgrund der Legasthenie auch schlussendlich.
Nicht nur Legasthenie, einfach auch, ich habe dann angefangen, mal ein morbiges Bierli zu trinken, zum Abfahren, zum Abschalten. Vom Wochenende ist es regelmäßiger geworden. Auch dort mal mit meiner Ex-Frau, wir haben mal ein morbiges Glas Wein getrunken.
Also das war jetzt so der Übergang, vielleicht um das zeitlich jetzt einzuordnen. Also du hast
zwischen
damals
22 und 30, sage ich mal.
Da war so die Phase, wo also du hast gesagt, du hast am Wochenende getrunken, bist dort raus mit Kollegen und dann hast du dort als Teamleiter oder angefangen zu arbeiten, bist dann als Teamleiter aufgestiegen sozusagen. Ja. Und dann ist es immer mehr geworden mit dem Alkohol.
Genau.
Dann wurde der Alkohol nicht bloß am Wochenende,
sondern ist ein alltägliches vierwöchiges Abend mal zum Abschalten, ein Bierli, vielleicht auf dem Zug heim mal ein Bierli. Ja, dann triffst du einen Kollegen, wir haben das wunderschöne Megaterpub, triffst du einen Kollegen.
Da waren wir auch schon öfter.
Waren wir auch schon öfter, genau.
Da habe ich noch nichts gewusst.
Nein.
Und ich habe es auch nicht, was? Dir war es nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, erst spannend.
Das also
da kommen wir später nochmal dazu.
Da möchte ich nochmal dazu kommen, wann es dir dann überhaupt bewusst wurde, oder?
Ich habe gewusst, bis zu 30, zu 33, dass ich sicher einer bin. Ja, musst du mal wieder in den Arsch kneifen, machst du mal wieder 2 Monate kein Alkohol, dann bist du wieder im Lot, oder? Dann stimmt die ganze Welt wieder.
Das ging?
Das ging ohne Problem.
Okay. Darf ich fragen, wie viel du da so im Durchschnitt getrunken hast? Also um nochmal so.
Wann?
Wie viel?
Ja, wann? Welcher?
Aha. Also ich meine, du hast ja gesagt, Wochenende ging es los. Oder ging das bis zum Vollrausch oder ging das eher so schon bis zum Vollrausch?
Also ja, dazu mal hatte ich einen Vollrausch mit 3-4 Liter Bier.
Hätte ich auch, ja.
Ja, wahrscheinlich. Okay, aber also 3-4 Liter.
Später konnte ich 10 Liter Bier trinken und habe nichts gespürt.
Also du hast pro Tag wohlgemerkt jetzt 10 Liter Bier am Tag getrunken.
Ja, muss auch mal ein bisschen weniger, gell?
Aber das war jetzt so das Wochenende. So unter der Woche hast du gesagt, das Feierabendbier, das war dann 1-2 Bier oder was? Und bist du dann mit einem Rausch ins Bett oder das war, war für dich normal?
Zu dem Zeitpunkt bin ich noch mit einem Rausch ins Bett, bin noch wie bewusst gewesen, normal ins Bett.
Aber es ist quasi immer mehr zu einem gängigen, schnellen Mittel geworden. Zu einer Routine geworden. Abends noch ein Bierchen. Ja. Fing es dann auch irgendwann mal an, morgens schon mit Alkohol aus dem Haus zu gehen. Kam dann auch als Thema. Später. Wann das, auch da gibt es ja immer das erste Mal, wo man es das erste Mal gemacht hat. Es sind ja wie Routinen, aber eine neue Routine zu schaffen, im Sinne von jetzt immer abends mal eins zu nehmen, dann beginnt es mal morgens auch eins zu nehmen. Gab es da Auslöser oder war das irgendwie, warum hast du noch morgens noch was genommen zum Beispiel?
Wie du festgestellt hast, ich bin sehr reflektierend, immer gewesen. Das hat auch unsere HR-Frau immer gesagt. Es gibt selten Menschen, der so reflektiert wie du, Markus. Als ich dann bei IKEA gehört habe, habe ich gedacht, das hilft mir, das ist genug, um wieder gesund zu werden. Und habe aber den Alkohol eigentlich da immer noch komplett vernachlässigt. Also wenn du mich da gefragt hättest, auch meine Mutter hat mich vielleicht einmal angesprochen, aufbrausend, nein, das ist doch kein Problem und sicher nicht. Und nur weil ich jetzt ab und zu mal ein Bierli trinke, hat man noch nicht gerade das Problem. So der klassische Verteidigung. Ich bin mir dem da noch nicht bewusst gewesen. Ich kann dann mit 38 ist meine erste Frau. Wir haben uns getrennt. Wir haben uns hier entschieden für getrennte Wege. Wir sind 16 Jahre geheiratet gewesen, haben beide noch mal anfangen. Mich hat der Sport immer mehr interessiert. Sie hat das weltweite Reisen interessiert. Das hat mich gar nicht so fasziniert, sage ich einmal. Mir hat die Schweiz fasziniert. Und haben dann auch den ersten Alkoholentzug gemacht, nachdem ich das Autobillett verloren habe.
Okay, also es kam von außen etwas, was dich dann nochmal mit der Situation hat auseinandersetzen lassen.
Genau. Ich habe dann ein Jahr lang Antabus genommen. Antabus ist ein Medikament, dass wenn du Alkohol trinkst, musst du dich übergeben. Da gehst du einmal in der Woche in die Apotheke.
Okay.
Und nimmst das. Ich habe das gemacht, war überhaupt kein Problem.
Also war kein Problem, du musstest dich nicht übergeben oder du hast keinen Alkohol getrunken?
Ich habe mich nicht übergeben, es war kein Problem, Alkohol zu trinken.
Aber du hast das Medikament genommen und trotzdem weiter getrunken?
Nein, ich habe ein Jahr lang nicht getrunken.
Okay, das war
mit dem Medikament.
Ja, okay.
Und das war überhaupt keine Herausforderung.
Okay. Mhm.
Und da baut sich jetzt langsam die Spannung auf, wie hinterlistig die verdammte Sucht ist. Also du kannst ein Jahr nicht trinken. Kein Problem. Mhm. Hey, und ich denke, wow, super, jetzt bin ich... Jetzt habe ich doch gewusst, ich habe kein Problem. Mhm. Quasi geheilt.
Das hat dich bestätigt.
Ja.
Ich kann's auch.
Kollege ins Pub.
Kein Problem aufzuhören.
Aha. Angestoßen, ein Bier getrunken. Darauf angestoßen, hey, Alkohol ist doch kein Problem für mich. Und ich bin da nicht mehr Teenager gewesen. Ich bin da eigentlich schon in einer Lebenssituation gewesen. Ja, viel Verantwortung gehabt. Kind schon grösser. Also... Und die ersten 2-3 Wochen ist das relativ gut gegangen, bis dann mal ein Kollege spontan unter der Woche kam, ist, ja, dann trinken wir halt auch noch ein Bierli und so. Und das hat sich wieder aufgebaut.
Dann war die Routine schnell wieder da. Darf ich fragen, in dem Jahr, du hast ja, wir haben ja vorhin diesen Punkt gehabt und ich glaube, der begleitet uns in der Geschichte heute ein bisschen länger, das Thema Minderwertigkeit, Komplex, so ein bisschen Flucht. Jetzt hast du ein Jahr dieses eine Mittel dazu, um das zu, zu unterdrücken, hast du nicht bei der Hand gehabt, du hast keinen Alkohol getrunken. Mhm. Hast du denn stattdessen andere Wege gesucht, um mit dem Thema Minderwertigkeit umzugehen? Ist das eine Phase gewesen, in der dann das Laufen vielleicht stärker wurde oder gab es andere Dinge, die du stattdessen dann getan hast? Oder hast du dich wirklich ein Jahr lang auch das Minderwertigkeitsgefühl akzeptiert? Also wie muss ich mir das vorstellen?
Ist mir das noch nicht so bewusst gewesen mit dem Minderwertigkeitskomplex. Ja. Ich habe immer gewusst, dass ich ein bisschen schwermütiger bin, aber das ist einfach so. Ich habe mich nie so gut gefühlt wie die anderen. Ich habe immer aufgeschaut an Christian, an meine Kollegen, wahnsinnig super Trailrunning-Läufer und. Ich habe mich nie auf dem Niveau gefühlt. Und ich habe in diesem Jahr nicht getrunken, aber ich habe mich nicht weiterentwickelt. Ich habe mich nicht geistig mit dem auseinandergesetzt. Ich habe ja kein Problem gehabt. Ich muss ja gar nicht. Also habe ich nur nicht getrunken. Ich habe mich nicht weiterentwickelt.
Also du hast einfach das Trinken aufgehört, aber sonst weitergelebt wie vorher.
Genau.
Ohne Trinken.
Ohne Trinken. Ich habe da kein Problem gehabt.
Das heißt, jetzt ist die Frage vielleicht komisch, weil jetzt frage ich genau, du hattest die Probleme ja nach wie vor. Also alles außenrum war ja genauso wie vorher. Es hat sich ja nichts verändert. Im Gegenteil. Du hast dich von der Frau getrennt. Also da war ja wahrscheinlich auch ein einschneidendes Erlebnis, wenn es auch vielleicht beidseitig ist, aber es schneidet ja irgendwas ein, oder? Das heißt, die Probleme waren ja immer noch da. Du hast dich damit nicht auseinandergesetzt und
genau, und die Probleme waren mir auch nicht so detailliert bewusst. Das kam erst später.
Okay.
Wo ich mich dürfen, haben können, müssen, wollen, mit dem auseinandersetzen. Mhm. Wir haben uns getrennt. Ich habe allein gelebt. Ich habe wirklich 6-7 Jahre allein gelebt, eigentlich. Mhm. Mein Sohn hat noch bei mir gewohnt. Am Anfang meine Tochter, mein Sohn 2 Jahre. Nachher nur noch mein Sohn. Aber wir hatten ein absolutes WG-Verhältnis. Und dort hat dann das Trinken angefangen, auch mal am Morgen.
Also erst dann eigentlich?
Erst dann, ja. Mit etwa 40. Genau.
Spätstarter.
Ja, wenn man so will. Und...
Aber es war dir noch nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, dass du ein Problem hast. Vielleicht nochmal, um so ein bisschen die Dimension Laufen auch reinzubekommen.
Ich habe da Mountain, das ist so Zeit gewesen, Mountainman, K78. Ich habe das alles immer so zwischen 50. Platz habe ich das dafür beenden. Ich habe bis auf 2 alles gefinisht. Aber das war für mich dann der Moment, wo ich einfach weg bin. Das hat mir so gut getan. Auch das Training, das müssen aufstehen, das verkaterte rauslaufen.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Also ich meine, Alkoholsucht und Laufen, da stellt man sich ja direkt, oder ich stelle mir direkt die Frage, wie kann man dann noch Leistung bringen, wenn man eigentlich seinen Körper mit Alkohol, sage ich mal, beschädigt oder betäubt? Also das hat ja irgendwie zusammen funktioniert. Wie war das bei dir? War dir das bewusst? Bist du sogar betrunken gelaufen? Jetzt mal so ganz explizit die Frage gestellt.
Ja, ich will. Ja, okay.
Also erstens mal, dass wenn du in der Bezirk Lenzburg jemanden fragst, wer ist der Markus? Und sagt, das ist doch der Läufer. Mhm. Und das war für mich ein Vorhang, ein Schutzschild. Mhm. Die Menschen haben das Gefühl, sie kennen dich.
Du bist der Läufer, du bist automatisch gesund. Oder?
Aber ich kann ja gar kein Problem haben, weil ich bin ja Läufer.
Bingo! Ja. Ich bin ja. Und der macht ja Distanzen und trainiert und macht und super. Und ja.
Der kann auch mal ein Bier trinken.
Und dann kommt eben, ja, du musst Gelenk schmieren, weißt du, musst die Hüfte schmieren, du musst immer genug Flüssigkeit, komm, ich stoße nochmal an, dort noch ein bisschen fest und da noch ein bisschen fest. Aber ich habe ja gar kein Problem. Mhm. Der läuft ja so.
Und das war auch für dich wahrscheinlich der Beweis zu sagen, ich habe ja gar kein Problem, ich kann das ja.
Genau.
Sonst könnte ich ja sowas nicht.
Das ist der Nachteil an.
Okay.
Das ist so komplex. Also es war einerseits das Aushängeschild, der Schutzschild und
eine Fassade eigentlich.
Ja,
eine
genau,
Fassade.
Eine Fassade. Mhm. Und ich mich komplett dahinter haben können verstecken. Aber was denkt ihr, wann habe ich herausgefunden?
Darf ich noch ganz kurz? Ja? Aber du bist auch mit Promille gelaufen.
Ja. Also ich habe keinen am Morgen.
Kam mal vor oder war das dann auch die Regel?
Das war die Regel. Und also ich kann keine 4 Liter Bier trinken und dann auf die Rigi rauf.
Und wenn du von diesen Wettkämpfen erzählst, die du gemacht hast, du hast ja 100-Meilen-Läufe, wahnsinnige Läufe gefinisht, bis zu, was war dein längstes Rennen? 360 oder
390 Kilometer?
390 Kilometer.
War mein erstes nüchternes Rennen.
Okay, das war das erste nüchterne. Aber die anderen hast du ja nicht nüchtern gemacht,
nein,
oder?
Keines.
Hast du während des Rennens auch getrunken?
Ja.
Also hast in deinem Rucksack hast du auch Alkohol dabei gehabt?
Nein. In meinem Trailrunning-Rucksack hat es nie Alkohol gegeben. Aber Across in Switzerland. Ja. Und es hat mich Wunder genommen. Ich bin in der Spezie. Ja. Da sind sie gehockt, die Trailrunner am Bier. Da gibt es eine ganz eigene Community. Ja. Die da ins Restaurant laufen, ins erste Restaurant und das erste Bier buchen. Da sind sie die 5, 6 gehockt.
Das haben wir beim Alga auch gemacht, aber es war alles alkfreies Bier.
Ja, es gibt auch solche, die alkoholfreies Bier trinken.
Okay, das hat mich jetzt einfach nochmal interessiert, einfach um es zu verstehen. Okay, jetzt hattest du gerade die Frage gestellt, wann du es gemerkt hast, richtig?
Ja. Was denkt ihr, wann habe ich gemerkt, dass ich Alkoholiker bin?
Wann im Sinne von ja oder bei welcher Situation oder...
Wenn du jetzt so fragst, glaube ich, erst recht spät. Ich glaube, erst nachdem du dich dann wirklich auseinandergesetzt hast damit.
Ich habe auch eine Idee. Bin jetzt mal, da du ja ein sehr reflektierter Mensch bist und ich habe dich jetzt so wahrgenommen, dass wenn du reflektierst, du Maßnahmen direkt ableitest. Das war damals, als du deinen Job bei IKEA gekündigt hast und Bademeister wurdest nach dem Gletscher. Und du hast mir gesagt, du bist jetzt ein Jahr trocken, sage ich jetzt mal vor einem Jahr.
100 Punkte.
Und jetzt nehmen wir uns mal mit, wie ist es dir bewusst geworden? Wie war deine Situation da? Wie kam es dazu? Warum hast du da reflektiert? Gab es einen Auslöser?
Der Auslöser war im Juni 23. Da war meine Frau in Österreich in einer hat sie eine Ausbildung gegeben, also sie ist Kunstbildhauerin und gibt Kurs. Mhm. Ich war eine Woche allein zuhause. Und eine Woche allein zuhause für einen Alkoholiker ist das Paradies. Kein Stress. Weil du musst dir immer vorstellen, Alkoholiker ist 24 Stunden Stress.
Weil du nicht
du musst besorgen, du musst entsorgen. Und wir reden da von einem Auto voll Leergut. Also wir reden da nicht mit zwei Taschen. Wir reden da von Kubik.
Mhm. Ja? Also du musst entsorgen, weil du nicht wolltest, dass es so offensichtlich
genau.
ist? Okay, es geht schon, dir war schon bewusst, ich musste was...
Da, in dem Sommer, wurde mir bewusst.
Okay.
Und dann gab es eine Situation in der Öffentlichkeit, wo ich wahrscheinlich zum ersten Mal ein bisschen auffällig wurde.
Okay.
Und dann habe ich gesagt, jetzt ist fertig.
Magst du darüber erzählen oder ist dir das unangenehm?
Das würde ich lieber lassen.
Ist in Ordnung.
Also es ist zwischen Arbeitskollegen gewesen, wo ich haben müssen sagen, ich bin am Abend heim. Es hat dann ein Gespräch gegeben zwischen dem Chef mir und dem Kollegen. Da habe ich etwa zwei Tage lang einen Puls von 260.
Okay. Wo dir bewusst geworden ist, dass du echt ein Problem hast?
Nein, ich habe kein Problem. Ich habe eine Herausforderung. Jetzt muss ich mal wirklich wieder zwei Monate nicht saufen und dann ist es gut, oder?
War das deine Lösung?
Nein, das war nicht. Ich war dort nicht mehr in der Lage, zum zwei Monate nicht zu trinken.
Ah, das ging
und das jetzt nicht mehr?
Das ging dort schon nicht mehr. Ich bin dann wieder in Suchtberatung.
Also was heißt
zu der Frau Köhn in Lenzburg.
Das heißt wieder? Bist du schon
ja, vorher mal? Ja, vor 10 Jahren bin ich schon mal in der Suchtberatung dort mit dem Antobus. Ich bin dann nochmal in Suchtberatung zu der Frau Köhn. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Wir nennen sie die Frau mit dem sanften Arschtritt.
Okay.
Und das ist Gegner.
Ich habe jetzt an sanfte Augen gedacht oder so, aber der Arschtritt,
unterschätze nie deinen Gegner.
Ne, aber
wir haben dann einen Flieger gestartet und wir haben dann gesagt, jetzt müssen wir alle Turbulenzen, von wo links und rechts kommen, sänftigen, dass der Flieger, wenn er Flughöhe erreicht hat, einmal später und wir nichts mehr trinken, dass der ruhig fliegt. Und in dem Moment hat die Auseinandersetzung mit mir angefangen. Ich habe angefangen, psychologische Bücher zu lesen. Ich habe angefangen...
Also du aber mit dir?
Ich mit mir.
Mhm. Nicht jemand mit dir?
Nein.
Okay.
Ich habe Frau Krünka, die eine sensationelle Arbeit geleistet hat, die mich so ein bisschen ähnlich gecoacht hat. Wir haben Themen angesprochen, sie hat gesagt, auf was schauen, wie machen. Und ich habe wirklich die intensive Arbeit dann angefangen. Und dann bin ich über ein Buch gefallen, das Kind in dir muss Ruhe finden oder Heimat, von der Andrea Stahl, wo so ein bisschen Kindheit reflektiert und was du für psychologische Züge hast.
Okay. Da kommen wir jetzt an den Punkt, wo dir bewusst wurde, was dich so...
Obwohl meine Eltern alles gemacht haben für mich, da ist das Problem. Das ist das, was langsam sich in mir aufbaut. Und du mache ich Trailrunning, um das zu verdecken. Das ist mir bis dort an gar nicht bewusst gewesen.
Weil du als Trailläufer ja gar nicht minderwertig sein kannst, weil ich bin ja ein krasser Typ.
Ich bin ja so krass.
Ich laufe so lange.
Und es macht mir Spaß. Es macht mir wirklich Spaß.
Ich möchte ganz kurz die Chance gerade nutzen, weil es passt gerade ganz gut. Ganz kurz einwerfen. Als du mir geschrieben hast, Markus, vor ein paar Wochen mit einer WhatsApp, hey, ich bin Alkoholiker gewesen, ein Jahr trocken, ich würde gerne darüber bei euch im Podcast sprechen, hatte ich parallel gerade genau zu diesem Zeitpunkt, und das war jetzt echt Zufall, ein sehr spannendes Buch gelesen von der Ailey Bailey, und zwar There is No Wall. Das ist eine Autobiografie über eine englische, also über Ellie, eine englische Ultraläuferin, die auch Spine Race und die ganz krassen Geschichten gelaufen ist, Dragon's Back Race und so weiter in England. die ihm erzählt hat, dass sie unter Depression leidet und seitdem sie 14, 15 Jahre ist, eine schwere Alkoholsucht hat und immer Ultras gelaufen ist. Und da sind mir sehr viele Parallelen aufgefallen. Und ein so ein Key-Takeaway, was ich bei ihr mitgenommen habe, war eben auch so dieses Thema, sie hat ein sehr starkes Minderwertigkeitsgefühl, was sie seit ihrer Jugend mitnimmt. Sie hat immer Angst gehabt, sie kann nicht genügen. Sie ist damals in eine Schule gekommen, wo eher wohlhabende Schüler war und ihre Familie konnte sich nicht die wohlhabenden Sachen leisten. Sie hatte eher Secondhand-Sachen und wurde immer ein bisschen gehänselt, gemobbt und hat immer das Gefühl gehabt, nicht dazuzugehören und nicht zu genügen. Und hat sich dann irgendwann diese Gedanken, mit denen sie nicht umgehen konnte, hat sie wie weggetrunken. Weil das Thema war, sie hatte Angst, dass diese Gedanken sie töten werden. So ein Stück weit. Und wenn sie sie wegtrinkt, dann betäubt sie diese Gedanken. Und bei ihr kam dann das Laufen auch irgendwann rein, weil das der Moment war, wo sie genauso ihre Minderwertigkeit wegdrücken konnte. So, ich bin ja wer, ich habe so ganz krasse Sachen gemacht. Aber während des Laufens hat auch ein Prozess bei ihr stattgefunden, weil sie da dann nicht so regelmäßig getrunken hat, dass sie sich mit den Gedanken auseinandersetzen musste. Sie konnte denen auch gar nicht davonlaufen und hatte dann das erste Mal gemerkt, Mensch, die Gedanken tun mir nichts. Die können mich nicht töten. Ich selber bin der Mensch, der mich dann kaputt machen kann. Und da fing auch so ein Prozess an zu denken. So, ich muss das gerade einwerfen, weil ich höre sehr viele Parallelen von dem, was du erzählst. Und jetzt würde ich gerne den Ball wieder jetzt zurückgeben. Du hast diese Reflexion gestartet, hast festgestellt, Mensch, das Minderwertigkeit irgendwo, das hat dich immer getrieben, das hat dich in die Alkoholsucht getrieben. Wie bist du dann weitergegangen? Was ist dann weiter passiert auf der Journey?
Das war ein ganz intensives zweieinhalbes Jahr. Es hat dann Herausforderungen gegeben. Geschäft, da möchte ich einfach nicht näher drauf
eingehen. Völlig in Ordnung, ja.
Absolut,
ja.
Der Tiefpunkt war jetzt rein in der beruflichen Welt im November dann 23, als meine Frau eine Augen-OP hatte. Ich hatte sie wollte pflegen und ich hätte eigentlich müssen arbeiten. Und ich habe gesagt, nein, ich komme nicht. Ich, Mensch mit Minderwertigkeitskomplex, sage jemandem, nein, ich komme nicht.
Sonst ist man der Everybody-Pleaser. Sonst versucht man es jedem zurechtzumachen.
Wir mit Minderwertigkeitskomplex arbeiten viel exakter, viel genauer, weil wir haben so Angst, etwas falsch zu machen.
Und du willst es auch jedem recht
machen. Erreichen.
Also bist du ein People-Pleaser?
Ja.
In dem Sinne, ja. Und das hat dann eben, ja, du hast dann Nein gesagt, oder?
Genau.
Ist dieses People-Pleasing aber immer im Hinterkopf.
Und das ist ein Jobzustand für die ganze Umgebung.
Okay. Das ist, ne? Er sagt nein.
Was ist los? Hat sich wie eine Befreiung angefühlt für dich zu sagen?
Nein.
Okay.
Ich war nachher bewusstlos, glaube ich. Also, ihr müsst wissen, in dem Moment war mein Alkoholstadium jeden Abend bewusstlos.
Also wegen Alkohol
bewusstlos?
Ja. Jeden Abend.
Also bewusstlos, wirklich bewusstlos, ja. Oder im Sinne von einfach nur ein Begriff für total besoffen, dass man nichts bewusstlos. Mehr mitkriegt? Du bist wirklich bewusstlos gewesen?
Ja. Okay. Entschuldigung, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast getrunken, bis du umgekippt bist?
Ja.
Schlicht und ergreifend. Ja. Ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt geht. Also,
ja. Halt wahrscheinlich. Ich war bei 4 Liter Bier zum Morgen um 6 Uhr zum Haus rausgehen.
Am Morgen okay.
Einfach.
Okay. 4 Liter Bier am Morgen.
Und ich hatte noch nicht das Gefühl, dass ich ein Alkoholproblem habe.
Das war aber dann nicht alles, oder? Ich meine, du hast dann noch weiter getrunken, oder? Also jetzt, glaube ich, bekommt da das Thema Leergutentsorgen von gerade vorhin nochmal so eine ganz andere Dimension für mich. 4 Liter Bier am Morgen bereits. Und aber ich meine, das hast du ein normales Leben gelebt. Du hast gearbeitet, ja, du hast trainiert.
Das hat niemand gemerkt,
außer... Da wollte ich gerade drauf eingehen. Das Umfeld hat es ja nicht gemerkt. Wir haben uns ab und zu getroffen und ich muss zugeben, ich wäre nie auf die Idee gekommen, da ist was.
Nee. Meine Chefin hat Verdacht geschöpft. Es gibt Menschen, die haben Verdacht geschöpft. Und danke Marco, mein bester Freund, hat im Sommer dort, kurz vor ich wieder nach der Suchtberatung, wo ich wieder gestartet habe, wo er mich auf die Rigi getroffen hat, dann haben wir uns einmal kurz umarmt, dann sind wir einmal wieder ins Mercator und sagt, jetzt müssen wir noch etwas diskutieren. Du hast jetzt dreimal so nach Alkohol gestunken auf die Rigi. Das kann nicht vom Abend vorher gewesen sein. Entweder du sagst mir jetzt einen Plan oder wir stehen jetzt auf und starten mit dem Plan.
Sehr schön.
Und das ist Sarah, der Marco und einmal meine Mutter und natürlich meine Frau. Mhm. Sind die einzigen Menschen gewesen, die mich je direkt darauf angesprochen haben, hast du ein Alkoholproblem.
Hättest
das
du
ist kein Vorwurf an die Menschheit. Es ist meine Verantwortung. Ich habe getrunken.
Hättest du dir es gewünscht?
Nein. Weil du bist gar nicht offen, um das anzunehmen. Du sagst dann nein und sicher nicht und ich tue durch den Fisch nicht das Lebenselixier wegtrinken. Und
also das ist eben jetzt genau der Punkt, oder? Als Alkoholiker, du weißt ja nicht, du hast ein Problem. Du genau. hast ja gesagt, du hast es vor einem Jahr erst quasi gemerkt. Du denkst nicht, dass du ein Problem hast. Nein. Jetzt kommen andere
zu dir. Eine Herausforderung und mit 2 Monaten nicht trinken ist das wieder in Ordnung. Also aber die mache ich dann nächstes
Mal. War das auch deine Antwort dann den Menschen gegenüber, die zu dir kamen und sagten, hey Markus, du hast ein Problem? Ja. Nein, ich habe kein Problem, es ist eine Herausforderung. Mhm. 2 Monate und dann war das so? Oder hat dich das zum Denken gebracht?
Hat dir das zum Nachdenken? Also, die Menschen haben mir geholfen.
Mhm. Steht da Tropfen, höhlt den Stein. Also irgendwann ist dann der Punkt, wo man vielleicht sagt, hey, da muss was dran
auch
sein.
Auch die Eskalation im Geschäft, wo in dem Moment nicht so lässig war. Danke.
Also war das wie so, irgendwann war das Fass übergelaufen.
Genau.
Und das war dann im Juli 23.
Einfach im zweiten Halbjahr.
Wo du dann gesagt hast, okay.
Jetzt ist es out of control.
Und dann bist du zur Suchtberatung gegangen.
Bin ich zur Suchtberatung gegangen. Wir haben das angefangen aufgelesen, die Bücher sind gelesen worden, reflektieren. Ja, und dann ist ja dann einmal, dann bin ich am 21. September zum Hausarzt, so einen Check machen. Und dann bin ich Hausärztin, Herr Dick, Sie trinken jetzt seit 20 Jahren. Ihre Werte sind, wie wenn Sie das Leben lang hätten Lindenblütentee getrunken.
Das
wie lange werden Sie das fragen, Glück ja. noch herausfordern? Ja. Wäre es nicht langsam an der Zeit, um vielleicht auch mal ein bisschen in die Richtung zu arbeiten? Und Sie wird ja keinen Druck machen, aber es wäre ja schon langsam an der Zeit. Ich bin dann raus und habe mir das gemerkt. Wir haben dort auch im zweiten, ja. Wir haben, muss man sagen, kurz vor dieser Eskalationsphase hat es noch einen ganz Tiefpunkt gegeben im Leben. Also, März 23, morgen früh, gehe ich aufs WC, bin um 3:30, habe eine Dose Bier geholt, bin natürlich super intelligent. Ich habe die in der Daunenjacke rein, wo schalldämmend ist, aufgetan. Weil das Ungeräusch von meiner Frau war immer das Pstsch. Die hat das durch alle Wände durchgehört. Durch jede
Decke durch. Irgendwann bist du sensibilisiert drauf.
Das, oder? Ich bin im Kleiderschrank rein. Sie kommt dir und sagt, was machst du?
Das hatte ich erwischt quasi.
Ich stehe mit der Bierdose da. Ja.
Also das war so das erste Mal, wo es nicht nur ein, ich habe das Gefühl, das, sondern es war so, ich sehe es doch gerade. Das heißt, sie hat dich in flagranti erwischt beim Trinken.
Der Mensch, der du liebst, ja?
Ja.
Das ist dann nicht mehr so lustig. Da ja, hört dann irgendwann der Spaß auf.
Vor allem, dem du ja auch eine Fassade wahrscheinlich irgendwie präsentierst als der starke Markus. Und da hast du dich jetzt gerade offenbart mit deiner Schwäche.
Genau.
Auf noch dazu ziemlich furchtbare Art und Weise, oder?
Also ich glaube, viel tiefer kannst du nicht mehr kriegen.
Nein, ich glaube auch.
Also ich glaube, um es so ein bisschen zusammenzufassen, da sind jetzt ganz, ganz viele Punkte. Es gab Vorfälle im Job, es gab die Situation zu Hause auf der Toilette, es gab deinen Kumpel, der dich nach den Rigi-Besuchen angesprochen hat. Es war dann so wirklich viele, viele Tropfen und dann war der Punkt, scheiße, ich muss was ändern.
Mhm. War das dann der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, du bist Alkoholiker?
Nein.
Immer noch nicht?
Nein.
Wann kam der?
Am 12. Dezember hat meine Frau mich bei der Hand genommen. Nein, 15. Dezember. Er hat gesagt, so, ich habe noch nie etwas gesagt, aber jetzt bist du ein Risiko für dich selber, für die ganze Umgebung. Wir gehen jetzt zum Doktor und du lässt dich krank schreiben. Ich lasse dich nicht mehr zur Haustür raus. Mhm. Und ich habe ohne Reklamieren gesagt, ja, das machen wir.
War das irgendwie...
In dem Moment bin ich zum Arbeitsmarkt ausgeheilt. Mhm. Und dann habe ich zuerst mal trinken. Dann habe ich zuerst mal so... richtig getrunken. Und dann bin ich zu der Frau Krün gegangen. Und sagte Frau Krün, du, ich habe noch eine Idee. Ich habe das Gefühl, das Flügel ist im Moment nicht so ruhig. Jetzt müssen wir das mal wirklich ein bisschen ruhiger gestalten. Es gibt, glaube ich, eine Organisation, die heisst AA. Sie wüsste zwar nicht so genau, was das ist. Als Suchtberaterin, nicht? Mhm. Aber tut dich doch einmal mit dem auseinandersetzen. Und da gibt's, glaub, Termine in Aarau und so.
Also eine Selbsthilfegruppe. Mhm. Und da bist du dann hingegangen.
Dann habe ich am 23. Dezember aufgehört trinken. Mhm. Ich bin am Küchentisch hergekocht und habe gesagt, so, jetzt bin ich so weit. Jetzt habe ich alle Fakten zusammen. Ich trinke nicht mehr.
Aber du warst noch nicht bei dieser Selbsthilfegruppe, das war noch davor, okay?
Ich war noch kein Alkoholiker.
Aber krank geschrieben jetzt aufgrund des Alkohols schlussendlich,
genau,
oder?
Genau.
Also ich habe die, vielleicht nochmal ganz kurz dazu, deine Frau hat dich bei der Hand genommen, weil sie gemerkt hat, es geht für dich nicht mehr, du bist betrunken oder?
Einfach kollabiert.
Kollabiert.
Ja.
Und dann seid ihr zum Arzt und dann hat der Arzt auch nicht irgendwie gesagt, jetzt wird es Zeit, irgendwas zu tun?
Ich glaube, was die anderen sagen, ist egal. Ich glaube, er hat für sich noch nicht.
Ja, aber irgendjemand muss ja, ich meine, in der Situation war es ja dann in lebensbedrohlich, oder? Dort.
Ja, also nicht lebensbedrohlich, aber ja, nicht mehr so gesund wie auch schon.
Für alle sichtlich aus.
Aber ich bin immer rennen gegangen. He? Wichtig, ich war immer rennen. Mhm. Ich habe immer trainiert. Ich habe immer auf Trigi. Mhm. Die Fassade ist geblieben und die hat mich am Leben gehalten. Das war mein Moment, wo mein Geist frei ist und ich habe reflektiert und kombiniert, was kann ich als nächstes machen?
Genau.
Welches Buch? Was kommt jetzt?
Du hast dir Gedanken frei laufen lassen können, du hast dir immer noch bewiesen, ja, so schlimm kann es ja gar nicht sein.
Genau.
Das war immer noch dieses, was dich eigentlich abgehalten hat, die richtige Entscheidung zu treffen am Ende auch. Okay, aber dann war der 23.
Habe ich aufgehört trinken? Am 26. wir nach der super durchgestanden, wo für alle sehr nervös ist, immer Alkoholiker, ja, alle fest und schauen gar nicht an die Augen, sondern nur aufs Glas. Wie viel Mal muss ich jetzt noch anstoßen? Scheiße, noch 3. Ich würde jetzt aber gerne einen Schluck trinken. Mhm. Bin am 26. ins McGarter ein Abschlussbier trinken mit dem Arbeitskollegen.
Hast du nochmal getrunken?
2 Glas. Da komme ich heim. Und dann sagt meine Frau zu mir, gleich mit dem Scheiß hörst du mir auf. Mhm. Aber mit einer Enttäuschung.
Mhm. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Das ist... das tut mir heute noch leid. Hä?
Mhm. Weil du hast am 23. gesagt, ich bin durch.
Und zum 101. Mal habe ich das gesagt. Mhm. Und immer wieder 3 Wochen nicht. Und immer wieder. Da bin ich am Küchentisch gehockt und habe nicht mehr getrunken. Das war 23. Viertel ab 3 am Nachmittag. Was das letzte Mal, dass ich das Bier getrunken
habe? 26.
26. Ja.
Also, und das jetzt wirklich? Oder kommt jetzt nochmal eine Situation? Weil ich bin selber auch gerade an dem Punkt.
Nie wieder. Nochmal.
Jetzt bist du, das war wirklich der 26.
Viertel ab 3 am Nachmittag habe ich das letzte Lokal gehockt.
Also, du weißt den Zeitpunkt noch.
Oh, ich weiß, wie sich der schön angefühlt hat.
Ich weiß auch noch den Zeitpunkt, als ich meine letzte Zigarette geraucht habe.
Das war, da habe ich dann, das kommt dann nachher, ja. Gut. Auf jeden Fall habe ich dann herausgefunden, Montagabend, anonyme Alkoholiker, Montagabend. Ja, ich habe dann da eine E-Mail geschrieben, ich würde mal gerne vorbeikommen, so, Bin auf Aarau gegangen, ich war völlig aufgelöst. Ich habe keinen Plan gehabt, wenn ich das schaffe, weil jeden Tag nicht trinken war eine Strafe.
Bist du allein hingegangen oder hat dich deine Frau begleitet?
Ich bin allein hingegangen.
Okay.
Ich war so in Panik. Ich weiß jetzt einfach, seit dem 27. trinke ich nicht mehr. Ich habe das neue Jahr durchgestanden.
Also, du hast 26. aus, nichts mehr getrunken, aber es war Strafe für dich.
Das war also, absolute Höchststrafe.
Aha, also du bist es nicht, happy, ich trinke jetzt nichts mehr, sondern es war wirklich...
Da war jeden Tag Scheiße. Und wie schaffe ich das? Und wie ist der Plan überhaupt? Also, wenn ich das 2 Wochen schaffe, dann bin ich ja schon hure stolz drauf. Aber der Druck, der Suftdruck.
Hast du Entzugsentscheidung gehabt?
Brutalst. Geistig, körperlich.
Ja, also wundert mich gar nicht. Also
tagelang nicht geschlafen.
Darf ich nochmal kurz, bei welchem Pensum warst du dort? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was du da getrunken hast oder was, weil wenn du dann Entzugserscheinungen hast, ja, du musst ja einen gewissen Level gehabt haben und du hast gerade vorhin irgendeine Hausnummer genannt, 4 Liter am Morgen, aber was war das dann insgesamt über den Tag verteilt am Schluss?
Gut viel.
Wie muss ich das vorstellen?
Weißt du, ich glaube, das Entscheidende ist nicht, wie viel das man trinkt.
Weiß nicht.
Das Entscheidende ist, wie tue ich Verknüpfungen machen, dass ich immer wieder etwas trinken kann. Ich habe am Morgen, meine Frau hat ein halbes Glas Prosecco getrunken. Ich kann am Sonntagmorgen sagen, komm, heute machen wir mal ein Sektfrühstück. Da weiß ich genau, sie trinkt ein halbes Glas und ich habe den Rest von der Sektflasche dann im Verlauf trinken, bis ich den nächsten Plan habe, wie komme ich ans nächste an. Vielleicht muss ich dann noch schnell in den Keller runter, Wäsche holen, dann habe ich dort sicher noch 3-4 Orte Bier versteckt. Wir sind die verlogensten Sicher, die es gibt auf dieser Welt.
Also das heisst, du hast quasi schon wie vorausgeplant, wo bekomme ich das nächste zu trinken?
Der Alkoholiker hat 3 Stressfaktoren. Wie trinke ich, dass niemand merkt? Oder möglichst wenig merkt? Wie entsorge ich? Das sind die draussen, die in den Container zu Hunzenschwil draussen entsorgen. Und dann jemand sagt, haben Sie eine Party gehabt? Ja, Party. Er auch, ich auch. Ja. Er ist der Alkoholiker, ich der Alkoholiker. Und sie hat 3 Dosen gebracht. Ja. Und wie komme ich an den nächsten Schluck hin? Schlimmste sind Ferien, wenn du gewohnte Umfelder musst verlassen. Weil du musst ja organisieren. Es weiß ja niemand, wie viel das trinkt.
Ja. Aha, okay. Das heißt, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber natürlich, wenn du in die Ferien fährst, hast du ein Beschaffungsproblem, oder?
Ja.
Also vor allem unter dem Aspekt, dass ja keiner sehen soll, dass du ein Problem hast. Das heißt, du musst ja irgendwie verhindern, dass jemand mitzählt.
Und das ist ja so die... Das Gute ist, die Versteck und alles.
Das Gute ist ja, wenn du im Alltag bist, hat jeder seine Routinen und da kannst du immer mal, ich mache jetzt das... Aber in den Ferien machst du halt nicht jeden Tag die Wäsche unten oder gehst da was machen. Und da kannst du das alles vorbereiten und planen. Aber sobald du dann...
Horror.
Ja, das glaube ich.
Trailrunning.
Bist du zum Trailrunning raus und hast Bier im Wald versteckt? Nein. Das ist mal eine ganz blöde Frage.
Ja.
Hast du gemacht?
Was ernsthaft?
Ich habe auf der Regie, ich habe überall Bier gehabt.
Aber nicht im Rucksack dann aber trotzdem? Oder wo?
Nein, im Trailrunning-Rucksack habe ich nicht. Ich bin schon manchmal vorher vorausgelaufen, habe versteckt gemacht.
Und dann eine Woche später gekommen und ein Bier geerntet?
Genau.
Dann wirklich?
Ja.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt hochgehe, könnte es noch Stellen geben, wo ich was finde?
Nein. Ich weiß, dass alles trunken ist.
Mann.
Ich teile vieles, aber nicht Alkohol.
Okay, ich glaube, also, gut. Das ist nochmal spannend zu sehen, aber jetzt war der Tag der Tage und du bist nach Aarau gegangen, zu den anonymen Alkoholikern.
Ich gehe ins Meeting. Aufgestellte, coole Truppe. Querfeld, also schon mal etwas völlig anderes, als ich erwartet habe. Und dann wird das Meeting eröffnet und dann hat dort mal war das die Judith, die das geleitet hat, dann hat erzählt von Billy und Joe, zwei Alkoholiker aus Amerika in den 50er Jahren, haben herausgefunden, dass wenn sie zusammen reden, trinken sie nichts. Wenn sie zusammen über Alkohol reden, wenn sie sich am Abend treffen, ist das der Abend, wo sie nicht trinken. Mhm. Und so sind dann auch die anonymen Alkoholiker entstanden. Die haben dann mehr Kollegen von der Strasse eingeladen und immer wenn sie zusammen darüber geredet haben, haben sie nicht getrunken. Mhm. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt schnell die Tirambe lesen.
Mhm. Gerne.
Mhm. Anonyme Alkoholiker sind eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die mit ihrer Erfahrung Kraft und Hoffnung teilen, um ihr gemeinsames Problem zu lösen und anderen zur Genesung vom Alkoholismus zu verhelfen. Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören. Die Gemeinschaft kennt keine Mitgliedsbeiträge oder Gebühren. Sie erhält sich durch eigene Spenden. Die Gemeinschaft AA ist mit keiner Sekte, Konfession, Partei, Organisation oder Institution verbunden. Sie will sich weder an öffentlichen Debatten beteiligen, noch irgendwelche Streitfragen stellen. Unser Hauptzweck ist, nüchtern zu bleiben und anderen Alkoholikern zur Nüchternheit zu verhelfen.
Danke fürs Teilen.
Ich bin dann in das Meeting gegangen. Und dann höre ich 13 Mal. Ich habe 50 Mal aufgehört. Ich kann eine Woche lang nicht trinken. Ich kann ein halbes Jahr nicht trinken. Ich bin ein Pegeltrinker. Ich bin ein Quartalstrinker. Die haben genau meine Geschichte erzählt. 15 Mal. Mhm. Und dann am Schluss vom Meeting habe ich die Hand aufgestreckt. Und dann sagt Judith, ja Markus, willst du auch noch etwas sagen? Und dann habe ich gesagt, ich heiße Markus, ich bin Alkoholiker.
Ab dem Moment hast du gesagt, ich bin Alkoholiker.
Ja. Und ich habe den ersten Schritt gemacht. Ich habe mir Alkoholiker hat 12 Traditionen, 12 Testament, 12 Schritte. Und der erste Schritt ist, ich gebe zu, dem Alkohol machtlos zu sein.
Wie sagt man das jetzt immer? Das Stichwort Selbsterkenntnis ist der erste Weg.
Ja, ja. Und für den Moment
also, und das war der Punkt, wo du dir eingestanden hast.
Absolut.
Ich habe ein Alkoholproblem und genau. Ich bin Alkoholiker. Und das hat dir in dem Moment wahrscheinlich auch den Horizont geöffnet, auch zu wissen,
drüber reden,
Hilfe auch annehmen können.
Genau.
Und auch Lösungen zu suchen, nicht zu trinken.
Denken.
Weil der Punkt ist nicht, wie kann ich mal für eine Woche nicht trinken, sondern wie kann ich den Alkohol aus meinem Leben verbannen.
Und dann hat's Trailrunning. Und Gott sei Dank habe ich das Trailrunning. Eine ganz neue Dimension bekommen.
Okay, nimm uns mit.
Die Zeit der Reflexion. Ich bin laufen gegangen. Ich bin rennen gegangen. Ich bin auf die Rigi auf. Ich habe den Sonnenaufgang gesehen. Ich bin letztes Jahr 53 Mal auf die Rigi gewesen.
Jedes Wochenende hast du gesagt, dein großes Ziel für jedes Jahr, ne?
Und
aber du setzt mal ganz.
Das hat mir die Kraft gegeben.
Du bist davor ja auch immer auf die Rigi hoch. Du hast auch den Sonnenaufgang gesehen.
Ja.
Aber du hast ihn jetzt anders gesehen,
ganz
oder?
Anders. Okay. Ich kann nicht mehr müssen. Ich kann ja das nicht mehr müssen als Vorhang machen.
Okay,
ja. Ich kann das dürfen. Mhm. Ich habe das gemacht, um meinen Körper zu unterstützen. Mhm. Das bin ich gewesen.
Achso, ich dachte schon. Für die, die es nicht hören, wir haben gerade Bauchknurren hier gerade. Ich habe gerade überlegt, ich habe gerade Nüsse gegessen. War ich das jetzt? Aber nein, Markus war es.
Er wollte ein Bier.
Na, schön, wenn du so drüber lachen kannst. Aber das heißt, Trailrunning war für dich in dem Moment ein ganz wichtiger Anker. Wenn ich es mal so ganz kurz reflektiert, weil wir ja gesagt haben auch, wie kann sich Trailrunning positiv oder negativ auf die Alkoholsucht auswirken? Und jetzt kommt dieses Negativ nämlich auch rein, was ich zuerst nicht sicher war, ob das wirklich auch negativ sein kann. Aber es war die ganzen Jahre negativ, weil dir das Trailrunning war wie ein Vorwand zu sagen, ich habe ja gar kein Problem.
Genau.
Sonst könnte ich das ja alles gar nicht machen.
Ich kann einen Mensch mit 103 Kilometer, 5.500
also, Meter rufen. Wenn ich das kann, dann kann ich auch mit dem Trinken aufhören. Ich bin kein Alkoholiker.
Genau.
Und dann war aber irgendwann der Punkt, wo es dir bewusst wurde. Und zwar, als du bei den anonymen Alkoholikern warst. Und jetzt war Trailrunning im Sinne von positiv. Es hat dir Wünsche befriedigt, es hat dir geholfen zu reflektieren, den Sinn wiederzufinden.
Also ganz wichtig, ich habe eine Disziplin.
Mhm. Eine Routine.
Ich habe eine gewisse Grunddisziplin und Durchhaltewille. Mhm. Das habe ich mir über 30 Jahre Trailrunning antrainiert. Ich meine, mir ist nicht jeder Ultralauf so ringgegangen.
Und der Markus ist ja kein Schlechter, das muss ich mal ganz kurz erwähnen. Der Markus ist extrem gut unterwegs und ich habe ganz viel von ihm auch schon an wertvollen Tipps
erhalten. Ja, ist jetzt gut.
Also nein, du musst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, das mal an der Stelle kurz eingeworfen.
Und ja, das könnte russisch nicht.
Nein, du warst sicher nö.
Das Trailrunning war für mich die Zeit von der Reflexion. Das war, ich habe etwas zu tun. Also du hast mal 5 Stunden mehr Zeit pro Tag, weil du bist nicht mehr bewusstlos.
Musst dich entsorgen, nicht besorgen.
Du musst nicht beschaffen. Du hast mal 5 Stunden. Was machst du mit dir? Viele Alkoholiker fangen in dem Moment an. Was mache ich? Die fangen ganz vorne an. Oh, ich brauche ein Hobby. Für was könnte ich mich interessieren?
Okay, und du hast was gehabt, was du jetzt einfach ausgebaut hast oder bewusster erlebt hast?
Ich habe es nicht ausgebaut, ich habe das bewusster gelebt.
Ja, ich freue mich die ganze Zeit, weil es verbindet dich ja auch mit dem alten Leben. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also das Trailrunning war ja Teil deines Lebens, genauso wie der Alkohol Teil deines Lebens war. Und mehr noch, du hast ja viele Läufe sogar bestritten in alkoholisiertem Zustand, oder?
Ja.
Ich frage mich die ganze Zeit, war das nicht ein Problem dann für dich? Also dieser Switch jetzt auf einmal dann zu sagen, okay, jetzt diesen Teil der Vergangenheit, den lasse ich weg. Jetzt gibt es den neuen Markus.
Ich muss gar nicht weglaufen. Das gehört zu mir. Das ist ein Teil von mir, das ist meine Geschichte. Und die Demut, und das ist der Grund, wieso anonyme Alkoholiker, wie man es wissen, man bleibt das Leben lang ein Alkoholiker. Das ist eine von den wenigen Krankheiten, die man nicht heilen kann, nur stoppen. Und darum funktioniert es nicht, wieder mal ein Bier trinken.
Genau.
Ich habe mit Leuten geredet, gescheite Frauen, intelligente Herren, 20 Jahre trocken, denkt, oh, ich werde jetzt pensioniert, jetzt trinke ich ein Bierchen. Und sie haben die verschissensten 10 Jahre drauf gehabt. Nach 20 Jahren trocken. Sucht ist so hinterlistig.
Und leider in der Gesellschaft viel zu leicht zugänglich.
Ja. Und im 21. Jahrhundert sollten wir heute so weit sein. Und ich habe es zwar nie erlebt von meinen Kollegen. Tönt euch nicht mehr rechtfertigen, wenn ihr nicht trinkt. Und es braucht keinen Witz und nichts, sondern einfach, es ist okay. Ja,
absolut.
Also das ist jetzt einfach irgendwann wirklich ein Punkt,
was ich nicht mehr braucht. Ich glaube, das ist auch wichtig und das möchte ich ja auch nochmal echt nochmal unterstreichen, die Aussage, weil der Christian hat es vorhin schön erwähnt, er muss sich immer rechtfertigen, warum er nichts trinkt. Ich erlebe das auch immer wieder, weil ich wirklich sehr, sehr wenig trinke. Das kommt wirklich ganz selten vor. Und es gibt keinen Grund, warum man solche Leute anders beurteilt oder sie verführen will zum Trinken oder das Gefühl hat oder ihnen das Gefühl gibt, sie sind Langweiler, wenn sie jetzt kein Bier trinken, wie auch immer. Es ist völlig in Ordnung und man muss es absolut akzeptieren.
Ja,
und macht euch dem bewusst, wenn ihr mal den nächsten lockeren Spruch oder Witz macht, weil einer sich eine Apfelschorle oder ein Wasser bestellt und eben nicht das Bier bestellt.
Ja, reflektier mal.
Genau. Da muss sich vielleicht jeder selber mal reflektieren, was das auch für eine Auswirkung haben kann, was ihr da tut. Das wollte ich nochmal aufgreifen.
Das ist mir extrem wichtig und danke, dass du das auch nochmal an der Stelle jetzt so zusammengefasst hast. Das ist eben genau der Punkt. Es ist eben nicht diese es ist oftmals gar keine ernste Bemerkung, oder es sind oftmals die witzig gemeinten, lockeren Bemerkungen, so in der Art, ja, jetzt komm, haben wir ein bisschen Spaß zusammen, oder komm, nimm ein Glas, das eine Glas wird dir doch nicht schaden. Genau diese lustigen Geschichten teilweise, die da kommen, die sind das Problem, weil es das Problem an sich nämlich runterspielen, oder? Und absolut, also danke nochmal, dass du das jetzt extra nochmal erwähnt hast, finde ich aber extrem wichtig.
Und ja, dann habe ich dann letztes Jahr wieder richtig können frei trainieren. Ich hatte die Beschäftigung gehabt, ich habe sehr viel gelesen. Und dann kam der große Sommer. A Crossing Switzerland. Ja, liebe Grüße an Oliver Herrmann. Wir haben uns ein paar Mal getroffen während dem Lauf.
Ihr wart ja beide schon zusammen bei uns in einem Podcast.
Genau.
Darf man auch erwähnen. Zum Thema Ultra-Trail-Strategien.
Mhm. Genau. Lange ist es her übrigens.
Damals warst du?
Schwerster Alkoholiker. Eigentlich war ich da ganz am Tiefpunkt meines Lebens. Das war im Juni 23.
Und
ich war am Donnerstag wieder das erste Mal in der Suchtberatung. Und am Freitag haben wir das da aufgenommen.
Okay. Ja, es ist eben, mir fehlen irgendwo die Worte. Weil
genau, wer es nochmal hören will, verlinken es gerne nochmal. Ja. Das war eine Sonderepisode, sie hat keine Episodennummer. Und wir haben sie damals am 22. Juni 23 ausgestrahlt. Ja. Wer mal den Markus von damals und heute hören will, vielleicht fällt ja was auf. Ich muss sie mir auch nochmal anhören.
Jetzt mal ganz direkt gefragt, warst du damals betrunken, als du hier bei uns warst?
Ich hatte ein paar Bier vorher getrunken, aber ich war nicht betrunken, nein. Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht mehr so eine betrunken sein. Nein.
Also der Promillepegel war da, aber hat dich nicht so sehr beeinflusst. Unglaublich. Okay, gehen wir wieder zurück. Entschuldigung. Ist mega interessant, auch für uns mal zu reflektieren, weil wir kennen dich von damals und eben von heute. Auch mal spannend. Und wir haben damals, als wir auseinander sind, haben wir ja nicht das Gefühl gehabt, war mit dem Markus los? Überhaupt nicht.
Nicht mal ansatzweise.
Aber eben auch, weil Typ ja krasse Dinge läuft.
Ich finde das ja gar interessant, weil ich habe auch gewisse Erfahrungen in meinem Bekanntenkreis mit Alkoholismus und bei manchen habe ich das dann auch tatsächlich gesehen und gemerkt. Also da ist mir auch bewusst, die haben ein Problem oder hatten ein Problem, oder? Und das war eben das Faszinierende bei dir, war absolut gar nichts zu merken. Also es, wie du gesagt hast, nicht ein einziger Anhaltspunkt.
Ja. Springen wir wieder zurück. Crossing Switzerland, da wolltest du gerade einhaken. Das war im Sommer, das war dein längstes Rennen bisher. Und das zu einem Zeitpunkt, als du ein halbes Jahr nichts mehr getrunken hattest,
genau.
Oder?
Also du hast ja sogar gesagt, dein erstes.
Mein erster Ultralauf nüchtern, genau.
Und der längste sogar.
Ich hatte richtig Panik davor, beim Zielilauf.
Warum?
Weil ich Angst hatte, dass der ganze Alkoholentzug von meiner Sucht so gesteuert ist, dass er dann quasi das Gefühl hat, wenn ich im Ziel bin, gibt es wieder ein Bier.
Okay.
Die Sucht ist so intelligent.
War das, so eine Routine, im Ziel immer ein Bier?
Ja, also nein, die letzten zwei, drei Böste vorher anfangen, um die Schmerzen wegzutrinken.
Okay.
Knie wieder nachschmieren, wie man so schön sagt.
Okay.
Ja.
Irgendwer hat mal gesagt, Alkohol gibt auch Energie.
Ja.
Naja.
Also mit 4 Bier machst du einen Mountainman locker.
Und 7 Bier sind Schnitzel. Aber jetzt kommen die ganz blöden Sprüche. Ja. Also, gehen wir zurück. Das heißt, du hast Angst gehabt vor diesem Zieleinlauf. Ja. Das hatte ich, weil du Angst hattest, wieder einen Rückfall zu haben, oder?
Mhm. Genau.
Und nimm uns damit auf die Reise. Wie ist dein Zieleinlauf gelaufen? Was hast du bewusst gemacht, um nicht diesen Rückfall zu bekommen?
Ich bin gestartet in Vaduz. Mhm. Super gelaufen, schön locker. War dann ein bisschen schneller. Darum habe ich dann schon in Lind geschlafen. Ich habe schon noch 75 Kilometer erstmal geschlafen.
Sagst du vielleicht nochmal ganz kurz für die nicht wissen, was Crossing Switzerland ist, Distanz und Höhenmeter?
390 Kilometer und 24.000 Meter hoch. Okay.
Ja. Also ein paar Tage unterwegs auf schwerstem Gelände, kann man so sagen.
Nein, das Gelände ist nicht. Okay. Ist nicht, also es ist nicht vergleichbar mit meinen Swiss Peaks.
Ja, okay.
Es ist wirklich
laufbar.
Einfacher
okay.
zum Laufen. Ist jetzt nicht absolut. Es okay. hat super steile Passagen.
Trotzdem hart genug.
Ja,
brauchen wir jetzt nicht ja. irgendwie mindern, die Leistung.
Nein, nein,
okay.
Nein, nein.
Das heißt, du bist gut und schnell gestartet?
Ja, darum habe ich dann angefangen, früher längere Pause machen, als ich geplant habe, dass ich nicht schnell wäre.
Okay.
Irgendwann gibt mir Frau so am Ende vom Lauf durch. Und ich habe dann immer wieder mal den Oliver getroffen. Und für mich war der Oliver Halbgott. Der sieht genau wie Dennis Zimmermann. Einmal beim Start und nachher nie mehr. Und zumal sehe ich den wieder beim Laufen. Und ich weiß ja nie, wo ich stehe. Also ich bin auf keinem App, ich bin auf keinem... Nicht. Ich weiß während dem Wettkampf nie, wo ich
stehe. Du hörst einfach auf dich, was du für dich jetzt brauchst.
Genau. Und irgendwann sage ich, scheiße, Oliver, wir sind hure wichtig. Aha. Die Büffel sehen immer noch schön aus, wenn die schon wieder aufkommt. Ja, was? Da vorne ist gar niemand mehr. Das ist etwa so bei Kilometer 60, 70. Was? Boah, dann habe ich mal zuerst einen emotionalen Schub gehabt.
Mhm.
Weitergelaufen, ich habe genossen, ich habe das aufgesogen.
Also, weil du es nüchtern erlebt hast, weil es so gut lief, ohne Probleme, und du hast plötzlich gemerkt, was du eigentlich fähig bist. Und
ich war fähig, in Altdorf hat es geregnet.
Ja?
War kalt. Ich bin in Altdorf angekommen. Ja, dann schlafe ich. Und ich habe dann einfach zugeschaut, die sind hier gekommen, passiert gemacht.
Ja?
Dann denkt, fuck, wir sind erst bei Kilometer 170, was passiert hier so?
Ja?
Und jetzt passiert die und gehen wieder in den Regen raus.
Mhm.
Ich bin da im Schlafsack gelegen, habe genossen, habe zugeschaut, Kaffee getrunken, ein bisschen geschlafen, gehängt ein paar Stunden. Dann bin ich eingeschlafen. Und dann bin ich am Morgen um 1 verwachen. Wunderschöner Sternenhimmel.
Perfekt.
Süppli gegessen. Und dann bin ich auf das Engelberg geflogen. In einem Morgen rein. Ja, dann
aus dem Moment, war es einfach im Moment. Es war einfach perfekt.
Und dann an der Melchsee Frut vorbei.
Mhm.
Wunderschöner Morgen. 50 Läufer dort drinnen am Schlafen.
Durchnässt.
Durchnässt, kaputt.
Ja.
Und dann habe ich einfach ins Leben und bin gelaufen.
Mhm.
Nicht mehr überlegt, nur noch gelaufen. Und dann eben immer wieder der Oliver. Dann habe ich dann mal den Oliver reingeholt und dann hat er mir das erzählt. Du, da vorne ist gar nicht einmal mehr.
Mhm.
Und irgendwann gibt mir dann meine Frau auf dem Telefon durch, du, jetzt wird's ein bisschen langsamer, jetzt bist du gerade ein bisschen schneller gewesen wie der Erste auf dem Abschnitt. Tu dich nicht verheizen, langsamer, langsamer.
Ja.
Und ich, ja, verarsch mich, ist gut. Und sie, nein, wirklich langsamer, lang, weißt du, verheizt sich die. Da habe ich die Tempo rausgenommen, habe wieder eine Zusatzpause eingelegt.
Weil du dir selber nicht getraut hast in dem Moment?
Ja,
Gefühl hat gesagt, ich könnte weiter. Ich
kann gar nicht sein. Und ich habe jetzt Glücksgefühl gehabt.
Ja.
Ich habe, glaube ich, 30 Jahre Glücks-Trailrunning. Echt, das nicht mehr müssen.
Mhm.
Ich muss. Unglaublich, das Gefühl.
Es war eben. Du hattest nicht das Gefühl, du vermisst was, ganz im Gegenteil. Du hast das ganz neu für dich entdeckt, wenn ich das so raushöre. Das Laufen an sich, deine Leistung hat sich verbessert, oder? Also um einiges, wenn du dann so überrascht warst, dass da keiner mehr vor dir ist. Das heißt, es hat in allen Bereichen war es positiv.
Ja.
Hattest du auch Momente, wo du gesagt hast, aber jetzt... An der Stelle würde ich mal, ich muss es jetzt vorsichtig formulieren, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Hattest du irgendwo Momente, wo du gesagt hast, und jetzt bräuchte ich aber was? Oder jetzt hatte ich das Gefühl, ich würde was brauchen?
Ja.
Das heißt, das ist nach wie vor nicht vorbei. Trotz diesen ganzen positiven Erlebnissen, die du da hast, ist immer wieder dieses
Da habe ich auch mal gedacht, soll ich jetzt ein Bierchen trinken?
Ah, wirklich?
Und anstoßen auf den Erfolg. Da bin ich weitergelaufen. Also ich habe dann etwas getrunken. Aber ich bin da zum Glück schon so weit gewesen, dass ich halt gelernt habe. Also ich kann heute ein schönes Rotweinglas nehmen. Mit einem frischen, selber gemachten Lindenblütensirup von meiner lieben Frau. Mhm. Anstoßen. Und ich habe heute das gleiche Gefühl wie dort mal mit Alkohol.
Also hast du gesagt, dass du was getrunken, kein Alkohol, du hast einfach
normal,
das ist wichtig.
Ich habe nie wieder getrunken.
Genau, das wollte ich jetzt einfach nochmal für alle klarstellen. Ja, okay.
Und dann bin ich oben am Montreux gestanden, nach etwa 95 Stunden.
Oh.
Boah, da sind mir zwei Tränen überbacken. Ich bin abends auf das Montreux. Und bin dann mit 98 Stunden irgendetwas ins Ziel gekommen. Die 100 Stunden unterschritten, das ist...
Wahnsinn.
Das ist... Ich das nie gedacht. Und da auch Gratulation an Oliver. Also er ist auch unter 100 Stunden ins Ziel gekommen.
Ja, Glückwunsch, Olli.
Ey.
Wahnsinn.
Maschine.
Aber dann im Ziel war dann da dieses Verlangen nach jetzt dem Feierbier. Du hast ja gesagt, du hast Angst vor dem Ziel.
Nein.
War gar nicht.
Nein.
Mega.
Und darum war es für mich erfolgreich. Und okay. Nicht Zeit und nicht Rangieren, sondern das war für mich das größte der Gefühle.
Das kann ich so nachvollziehen. Ich kann dir das so nachfühlen, was du da empfunden haben musst. Dieser unglaubliche Stolz auf dich, oder? Also nicht nur das geschafft zu haben. Ich meine, das allein wäre ja ist ja schon eine Wahnsinnsleistung. Aber dann auch noch für dich mit der Historie zu sagen, ich habe das geschafft. Ich habe dem ganzen Drängen, das du ja auch hattest, widerstanden. Ich bin ins Ziel gekommen. Ich bin nüchtern am Ziel angekommen. Ich hab das geschafft, was ich schaffen wollte, plus nüchtern. Es muss ein Wahnsinnsgefühl gewesen sein.
Das ist unglaublich.
Jetzt habe ich zwei Fragen noch. Und ich glaube, wir müssen so ein bisschen auf die Zeit auch schauen, dass wir es nicht überläuft. Das eine ist, du hast gesagt, du hast während des Laufs doch aber auch immer wieder diese Momente gehabt, wo du anstoßen möchtest, weil es läuft gerade so gut. Wie schaffst du es dann nicht zu tun? Gibt es da irgendwas, was du...
Demut.
Was du vielleicht auch dem einen oder anderen vielleicht mitgeben kannst, der in einer ähnlichen Situation ist? Muss jeder für sich wahrscheinlich selber herausfinden, aber was ist dein Weg, dann mit diesem Gedanken umzugehen? Mhm. Genau in dem Moment.
Wir Alkoholiker haben immer das Bild, heute trinken wir nichts.
So ein Leitsatz, so ein Mantra.
Ja. Morgen stehe ich auf und morgen ist wieder heute.
Mhm.
Und bei Situationen, wo es duckt, sage ich mir bewusst, jetzt trinke ich 3 Stunden nicht. Und ich habe mich auch schon im Auto eingeschlossen.
Also du hast dir bewusst den Zugang zu Alkohol schwer gemacht.
Genau.
Mhm. Okay, ja.
Wenn dann.
Aber jetzt beim Lauf kannst du dich ja nicht einsperren. Du bist unterwegs, sondern läufst dann
nicht? Ich habe ja Zeit.
War das ein Moment, wo du beim Crossing sitzt?
Nein. Ich habe mich nicht mehr einsperren. Ich habe dort einfach das Glücksgefühl geholt.
Okay.
Also das ist ja dann auch der ganze mentale Bereich, den ich hole. Ja. Diese positiven Bilder.
Mhm.
Und diese unzähligen Mal, wo ich auf der Rigi mich übergeben und erbrechen und das dann abwägen und einfach die Glücksgefühle, oder? Dann einspielen. Psychisch. Das ist dann der psychische Dings, wo ganz, ganz wichtig ist, oder? Du musst dich ja auch selber mental auf so etwas vorbereiten.
Du hast quasi solche, auch vielleicht wenn Schmerz da war oder wenn der Wunsch nach Alkohol da war, hast du es wie umgeleitet auf positive Gedanken, die gerade sind, um dich davon wieder den Fokus wegzubringen.
Ja.
Um dich wieder auf dein Mantra, dein Ziel zu konzentrieren. Okay. Ja. Und was mich noch wahnsinnig interessiert, ist deine Entscheidung, mir die WhatsApp-Nachricht zu schreiben, zu sagen, hey Chris, ich bin Alkoholiker, ich bin jetzt seit einem Jahr trocken, nämlich seit dem 27.12., das hast du mir geschrieben, und ich würde gerne darüber in eurem Podcast sprechen. Wieso diese Entscheidung?
Weil ich das gerne 30 Jahre früher hätte machen können. Aber ich hatte ja nie ein Problem.
Mhm.
Und Ich bin kein Prophet. Von mir aus muss die Welt auch nicht alkoholfrei leben. Das ist jedem sein Ding.
Mhm. Wir sind alle Individuen, jeder aber mit seiner reflektiert. Auswahl. Mhm.
Reflektiert einfach.
Und das ist das. Würdest du auch, würdest
und wenn
du
jemand mal Lust hat, zum drüber reden, geh da. Da muss man gar nicht. Man kann einfach mal herhocken und mal hören. Oder er kann mich über den Kreis mich erreichen, wenn es mal eine Frage gibt oder so.
Also wir verlinken dein Profil, wenn es für dich in Ordnung ist, dein Insta-Profil. Absolut. Und da können dir die Leute dann auch gerne mal was schreiben, wenn sie möchten. Ist das in Ordnung?
Genau, okay. Absolut.
Können aber auch gerne über mich kommen. Wer mich kennt, ich kann es gerne vermitteln. Aber ich glaube, man kann dich direkt über Insta auch anschreiben.
Selbstverständlich, ja.
Wahnsinn.
Wenn du jetzt die Chance hättest, deinem jüngeren Ich was zu sagen, was wäre das?
Sei kritischer zu dir selber. Da frag dich mehr. Lass dich nicht von diesen Minderwertigkeitskomplexen so arg in die Enge treiben. Aber klar, gell. Ich meine, wenn ich einem jungen Menschen zuschaue, einem 26-Jährigen, kann ich ihm 100 Sachen sagen, die er besser machen kann. Aber ich mache es jetzt mit der Perspektive von einem 50-Jährigen. Mhm. Und was ich jetzt nur kann sagen, ist, hey, reflektiert.
Ja, wobei da das Spannende ist, du bist ja auch damals schon immer sehr reflektiert gewesen, aber an dem Punkt hast du die Scheuklappen aufgesetzt.
Ja.
Du hast verstanden, dass du den Job wechseln musst, du hast verstanden, dass du deine Prioritäten anders setzen musst, aber das Alkoholthema, da warst du nicht fähig zu reflektieren.
Nein, das ist diese verdammte Sucht, die und, ist so hinterlistig.
Und da sage ich jetzt mal ganz frech, und das jetzt vielleicht als Hypothese, hat dir das Trailrunning leider keinen Bärendienst, oder sagt man, hat dir leider einen Bärendienst erwiesen,
ja.
Weil das nämlich wie ein Argument mehr war, zu sagen, ich habe ja gar kein Problem, weil sonst könnte ich das ja alles gar nicht.
Zuerst hat es mir nicht geholfen und jetzt war es ein Goldsegen.
Jetzt ist es eigentlich dein Anker, an dem du dich auch im Sturm festmachen kannst, der Fels in der Brandung.
Aber genau. Schlussendlich war es vielleicht sogar deine Rettung.
Ja,
genau.
Weil du halt im Vergleich zu vielen anderen, wie du ja gerade auch gesagt hast, viele Alkoholiker brauchen ja dann irgendetwas. Du hattest dieses Etwas ja schon für dich entdeckt, oder? Was du eben jetzt auch noch sehr positiv für dich ausbauen konntest. Ne?
Mhm. Ja, wobei ich würde einen Schritt vorher anfangen. Ich glaube, das war dann ein Mittel zum Zweck, das Trailrunning. Ich glaube, deine Rettung, wenn ich jetzt so höre, sind einfach wirklich auch dein Freundesumfeld gewesen, deine Frau.
Ja,
unmittelbar, ja.
Also wirklich, das waren die Menschen, die du wahrscheinlich auch sehr enttäuschen musstest, damit es auch deine Kinder, dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass es bei dir innen irgendwas ausgelöst hat oder gesagt hast, hey, ich muss jetzt was ändern.
Ja.
Und Trailrunning selber hat dir dann geholfen, diesen Weg zu beschreiten, aber nicht Trailrunning hat dich zu dieser Änderung gebracht.
Klar,
ne?
Das hast du richtig.
Ja. Um es abzuschließen, gibt's 2, 3, 4 Punkte, wo du sagst, die möchte ich jetzt ganz gerne all den Leuten da draußen mitgeben, denen es vielleicht ähnlich geht wie dir, bevor du es reflektiert hast. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, bitte mach das oder tu das nicht mehr? Ich habe vieles schon gesagt, aber kann man es irgendwie zusammenfassen?
Ja, also Alkoholismus hat nichts mit Menge zu tun.
Mhm.
Das ist mal ganz wichtig. Also, es gibt keinen stärkeren Alkoholiker und einen schwächeren Alkoholiker.
Es ist die Routine, es ist die Regelmäßigkeit.
Es ist die Routine, es ist die Regelmäßigkeit. Es ist der Grund, warum tue ich das.
Mhm.
Und ich würde, klassische Frage, wann ist man Alkoholiker?
Hm.
Die Frage stellt mir immer wieder die Leute, wann? Ja, wenn bist du denn Alkoholiker?
Wenn du viel trinkst, wenig trinkst, regelmäßig trinkst.
Ich überlege mir immer, mit dem Wissen, was ich heute habe, in dem Moment, wo ich mir sage, ich mache jetzt mal 2 Monate eine Pause, tue ich mir ja eigentlich schon eingestehen,
Dass du dich zwingen musst,
irgendwas was anderes zu machen. Irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Weil ich habe noch nie mehr gesagt, ich muss 2 Monate kein Salat essen.
Mhm. Mhm. Ja.
Als Vergleich.
Ja, sehr, sehr guter Punkt.
Ja, ja.
Absolut.
Und da würde ich dann vielleicht mal nicht einfach 2 Monate nicht trinken und weiterleben selbstverständlich. Vielleicht einmal noch 100 Tage. Und unabhängig, also eben, wir haben Alkoholiker gehabt, die haben 3 Jahre nicht getrunken und sind Quartalstrinker gewesen, die können nicht. Aber wenn sie dann einmal haben.
Ja. Ja. Also es geht vor allem, der Tipp im Sinne von Awareness schaffen. Werdet euch bewusst, genau, dass ihr ein Problem habt.
Und zwar lieber früher als später.
Absolut.
Ja. Und auch ehrlich zu sich selbst sein, sich selbst zu belügen.
Aber das ist ja auch beim Ultralauf so, oder? Bist du ehrlich zu dir selber?
Und ja, ich glaube, man kann die Parallelen kann man. Meinst du, dass man kann man da Parallelen ziehen? Also ich scheue mich davor, weil das eine ist ja eine Krankheit. Ultra Running ist ja
eine Krankheit.
Also wenn du meine Mutter fragst, Christian, dann ist es eine Krankheit.
Nein, aber natürlich klar. So gesehen unter dem Aspekt, ja, man muss ehrlich zu sich sein. Und das ist ja auch was man lernt beim Ultrarunning. Ich glaube, extrem ehrlich zu sich zu sein, weil du einfach sonst halt nicht in der Lage bist, das zu tun, oder?
Ich würde gerne hier, ich glaube, wir kommen zum Ende. Markus, ich muss mich von tiefstem Herzen, oder wir müssen uns, ich spreche jetzt mal für uns beide, von tiefstem Herzen bedanken für deine Offenheit und doch dieses sehr emotionale Interview auch. Also ich sage es jetzt einfach, es sind ja Tränen geflossen auch. Hat man sicherlich auch gehört. Also ich spüre auch, wie es dich jetzt auch mitnimmt und was es dir bedeutet. Und ich finde es so großartig, dass du das für alle da draußen auch deine Erfahrungen teilen wolltest und auch geteilt hast. Und ich bin mir sicher, dass es den einen oder anderen da draußen gibt, der das für sich vielleicht mitnehmen kann, denen das vielleicht auch hilft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich wünsche dir alles Gute für die weitere Zukunft. Ich freue mich, dich am Lake Zürich zu sehen, um jetzt die Emotion Curve nach oben zu gehen. Im ersten Jahr hat es nicht geklappt. Dieses Jahr bist du am Start.
Weißt du warum?
Erzähl mir.
Ich hatte so Minderwertigkeitskomplexe, weil ich nicht weiß, wie die Uhr das geht, um das GPS draufzuladen. Und ich habe jetzt der Ben, mein Freund, mein Trainingspartner, der mir hilft, das machen.
Okay.
Und ich hatte so Angst zu versagen, weil das ein Lauf ist, wo nicht ausgeschildert ist, dass ich mich nicht getraut habe zum Start.
Beim ersten Mal, das war dein Grund?
Erste und zweite Mal.
Und
jetzt bin ich mental so weit, mich der Herausforderung zu stellen.
Mann, das ist unglaublich. Aber hey, du weißt, wir wohnen 300 Meter auseinander. Ich stelle deine Uhr perfekt für den Lauf ein.
Also komm ich
drauf. Ich bin Teil des Organisationsteams.
Ich sag's, zeigen, was ein psychisches Problem.
Unglaublich, unglaublich.
Weißt du, sprecht drüber. Wenn sowas ist, sprecht die Dinge
an. Was mich so fasziniert dabei, ist eigentlich, du läufst 360 Kilometer. Du weißt, was du kannst.
Also 390 Kilometer. Ich habe 440 gemacht, weil ich habe mich so viel verirrt.
Du weißt,
ich bin wieder zurückgelaufen und wieder Fürschi und wieder links
also
und wieder
rechts. Was ich sagen will, ist, du weißt, was du kannst. Du weißt, wo du auch stehst schlussendlich. Und scheiterst aber doch an so einer Lappalie im Prinzip.
Für dich ist das eine
Lappalie? Mich, ja. Soll es überhaupt nicht wertend sein für dich, ne? Sondern es soll eigentlich eher in die Richtung gehen, es ist unglaublich, manchmal unglaublich zu verstehen, was in jemandem passiert. Also man sollte nie Dinge unterschätzen, das ist eigentlich das. Sondern was für einen, eben für mich jetzt in der Lappalie ist, nämlich den Track auf die Uhr zu bekommen, ist für anderen eine Wahnsinnsherausforderung, die sogar den Lauf von 390 Kilometer in den Schatten stellt.
Den Swisspeak 170 hat mir ja durch ein Update die Uhr blockiert. Das war mein bester Lauf. Endlich keine Uhr, nicht, muss nicht drauf schauen. Ja. Einfach nur laufen, ja, aus dem Körper raus. Swiss Peak super signalisiert. Sensationell, oder? Ist der beste Lauf von meinem Leben.
Ach ja, das kann manchmal befreiend wirken. Auf der anderen Seite ist halt auch immer der Punkt, und da sieht man mal wieder, ist unsere Gadgets, wie sie uns das Leben auch zur, ja, Hölle machen, wenn, ja, nämlich dann Updates auch nicht funktionieren. Mann, Mann, Mann.
Ja, und halt auch der Appell einfach, dass man halt Dinge ernst nehmen muss, was für einen selbst nicht ein Problem ist, ist für einen anderen
absolut
ein Game Changer.
Seid da reflektiert und unterstützt, aber auch wieder andersrum, ja, kommuniziert, wenn ihr ein Problem habt, weil, ja, habt keine Angst, dass man euch deswegen belächelt. Ich glaube, gerade in der Trail Community sind wir eine sehr, sehr offene und hilfsbereite Gemeinschaft.
Und da möchte ich noch unbedingt drunter stellen und seid euch bewusst, wenn ihr lächelt, was das manchmal für einen Impact haben kann.
Das also lächeln oder auslachen, was meinst du? Lächeln?
Ja, im Sinne von auslachen.
Okay, oder? Weil lächeln finde ich immer was Positives, aber nein, auslachen. Im Sinne
von auslachen.
Absolut, also Gestik und Mimik, großes, ja, Thema. Ja. Ja, zweiter Versuch, um zum Ende zu kommen, das war jetzt auch nochmal der Spur.
Das war aber jetzt wichtig.
Absolut. Wichtig, ne? Markus, wie gesagt, vielen herzlichen Dank für deine Offenheit. Ich bin echt stolz auf dich, was du für dich geschafft hast. Das ist ein Riesenschritt. Und wir drücken dir die Daumen auf dem Weg, dass du jeden Tag dein Ziel erreichst. Heute wird nicht getrunken. Danke.
So ist es. Herzlichen Dank und es funktioniert.